Ihr hört Hunting Down Comics. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hunting Down Comics. Man könnte sagen, ein Spin-off von Comic Review, der mir im Gespräch oder dem Interview mit Helge Vogt so einkam, weil er sich so, sagen wir mal, auch so enthusiastisch oder zumindest mit viel Leidenschaft über Comics unterhalten hat. Also habe ich mir Helge geschnappt, ihn gefragt, gesagt, hier, wie sieht's aus? Würdest du ganz gerne mit mir über Comics reden und dann auch im Podcast und wir nehmen das auf und stellen das der Öffentlichkeit zur Verfügung? Und Helge hat gesagt, klar, warum nicht? Und hallo Helge, hier ist Helge.
Hallihallo. Hi Daniel, ja, ich habe sogar ein bisschen Geld investiert und mir endlich mal ein Headset gekauft. Und ja, man könnte sogar sagen, es ist nicht die erste Ausgabe, sondern die nullte sozusagen, weil wir machen das jetzt mal als Test, als Nullnummer, oder?
Als Pilot. Man könnte auch sagen, als Pilot, wenn es eine Serie wäre. Geplant ist, ganz grob erstmal, was wir uns vorstellen, erstmal zwölf Ausgaben, also einmal im Monat eine Ausgabe online zu stellen, in der wir uns einfach ein paar Comics raussuchen, die man, wenn man Glück hat, ganz normal noch kaufen kann. Ansonsten vielleicht bei eBay mal guckt, was es denn noch so alles gibt. Deswegen auch Hunting Down Comics. Wir haben ein paar ältere Sachen oder ich habe ein paar ältere Sachen auch rausgesucht, die trotzdem noch interessant sind. Das ist ja gerade das, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Es soll bei mir an meinen Blog gehen. Es sind 3 Comics von mir, 3 von Helga, ohne ein größeres Thema. Bad Medicine ist es bei mir. Swamp Thing von wem wird noch nicht verraten, kommt dann gleich. Und die Vinyl Underground. Und Helga, welche sind deine 3 Comics?
Vielleicht werden es auch 4. Mal gucken. Also eins wollte ich noch kurz erwähnen. Das erste, was ich vorstellen will, ist Black Science. Dann Saga. Und ja, wie würde man es aussprechen? Uzumaki wahrscheinlich, klingt ein bisschen wie Sushi irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, irgendein Gericht beim Japaner, wenn man Sushi bestellt. Ja, aber da gibt es ja auch Makis, glaube ich. Das sind so kleine,
genau, ich glaube, Maki heißt sowas wie, genau, Röllchen. Das ist, glaube ich, die Übersetzung. Oder vielleicht auch Spirale, weil das der Untertitel von dem Comic, oder besser gesagt Manga, ist Spiral into Horror. Und ja, da geht's eigentlich vor allem auch um Spiralen, ja. Aber dazu später mehr.
Genau, also keine Angst, wenn ihr jetzt nicht alles mitbekommen habt, wir werden es auf Comic Review nochmal entsprechend verlinken. Da wird auch eine Liste sein mit einer Timeline, dort könnt ihr schön nachgucken, über welches Comic wir gerade sprechen, falls ihr mal irgendwie beim Titel nicht so richtig hingehört habt. Das geht mir ab und zu mal so, deswegen finde ich so eine Timeline ganz gut. Da steht dann da, okay, von Minute 5 bis dalala haben wir das Comic besprochen. Natürlich auch entsprechende Links, wo ihr das denn gegebenenfalls, oder Hinweise, wo ihr es kaufen könnt. Wie gesagt, manche Sachen gibt es halt wirklich bloß noch bei eBay beziehungsweise gebraucht zu kaufen. Aber kein Problem, das meiste, denke ich mal, ist halt auch in Neuauflagen zu haben. Ich habe
ja, also, Entschuldigung, ich wollte nur kurz dazwischen werfen, dass meine eher neu oder sehr neu sind. Also dieses Black Science zum Beispiel, das gibt's noch gar nicht auf Deutsch. Saga, ja, läuft gerade noch sozusagen die Serie. Und dieses Uzumaki ist gerade der dritte Teil rausgekommen, der dritte und letzte Teil.
Weil du es gerade sagst, ich wollte ja Black Science mir wenigstens die erste Ausgabe kaufen, war da in dem nächsten Comicladen meines Vertrauens, der jetzt ein bisschen weiter weg ist. Leider hatte der keine englischen Ausgaben, deswegen ging das nicht. Aber trotzdem, sehr netter Comicladen, kann man nur empfehlen. Das ist sowieso irgendwie bei den meisten, also ich bin ja auch so ein Typ, der grundsätzlich ganz gerne irgendwie online kauft, aber trotzdem, wenn man da hingeht, man wird gut beraten. Du kannst das ja sicherlich auch bestätigen, dass wenn man dann öfter da auftaucht, dass man auch den einen oder anderen Tipp bekommt, den man sonst gar nicht so auf dem Radar hat.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, wenn man vielleicht einen Comic für jemand anders sucht oder so, wenn man dann sagt, naja, hier meine, weiß ich nicht, meine Mutter oder wer auch immer, und diese Themen wären interessant. Also man kann sich ja nicht in jedem Bereich auskennen. Ja, und außerdem irgendwie will ich halt auch, dass diese Läden weiter das Stadtbild prägen sozusagen, dass die Comicläden hier weiterleben können. Und ich probiere halt wirklich immer eigentlich so gut wie alles im Comicladen zu kaufen. In Berlin gibt es allerdings auch eine ganze Menge davon.
Wollte ich gerade sagen, da gibt es vielleicht eine etwas größere Auswahl als hier quasi auf dem Dorf. Bevor wir dazu kommen, ich habe natürlich auch, wenn man es genau nimmt, noch ein 4. Comic in petto, weil wir die Kleinen auch unterstützen, der Plem Plem Verlag, Plem Plem Production. Ich finde ja immer noch, dass dieser Titel etwas, sagen wir mal so, gewöhnungsbedürftig ist. Also er stellt sich quasi unter Wert dar. Die haben einen, ich weiß gar nicht, ob das den ihr Bestseller ist, aber zumindest einen sehr guten Titel im Programm, The Changer, der jetzt in die zweite Ausgabe geht. Hinten auf dem Heft, ich habe eine Limited Preview bekommen. Ich werde entsprechend das Cover auch nochmal verlinken, dann seht ihr das schon mal, worum es geht. Ich habe es auf Comic Review auch schon mal besprochen. Ich bin wirklich begeistert, weil es halt aus deutschem Lande kommt. Juni 2014 wird der zweite Teil kommen und das Interessante dabei ist, Panini hat sich jetzt die Rechte gesichert am zweiten Teil. Das heißt also, mit etwas Glück müsst ihr, also ihr könnt natürlich auch weiterhin bei dem Online-Store Plamplam Production das direkt kaufen, aber ihr könnt es wahrscheinlich, wenn es bei Panini auftaucht und dort quasi unter die Leute gebracht wird, auch in eurem Comicladen des Vertrauens kaufen. Was ich hier interessant finde, zum einen finde ich es eine packende Geschichte, die sich auch im zweiten Teil, dem Stück, was ich habe, auch zusehends noch entwickelt. Ich finde auch die grafische Umsetzung, die grafische Leistung ist nicht schlecht. Also nicht schlecht im Sinne von wirklich gut, weil hier ist das, was ich sonst immer so ein bisschen bemängle. Ich weiß gar nicht, wie du das als Kreativer siehst, denn du bist ja Schöpfer und Autor und kreatives, ich sage es mal übertrieben, Mastermind hinter Ali Sieg. Ich weiß nicht, wie die Aufteilung ist. Also da ist es bei ihm, also bei The Changer ist es halt so, da gibt es einen Schreiber, also einen Autor, Christopher Kläuber, dann gibt es jemanden, der einen Penciler, also der diese Grobentwürfe macht, Thomas Wagner, und dann noch einen Inker, Alfonso Pineto, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das ein Künstlername ist, und jemand, der die Farben macht, Dennis Lehmann oder Bouncy D, die ganzen coolen Namen. Man muss halt cool sein, um irgendwie dem Business zu bestehen. Und das finde ich halt cool. Da ist halt die Aufteilung klar strukturiert. In dieser kleinen Mini-Preview steht auch da, wie viele Stunden die quasi an diesem oder pro Seite arbeiten, was echt eine ganze Menge Arbeit ist. Aber das kannst du sicherlich auch einschätzen. Also sie schreiben wohl an dieser einen betreffenden Seite 40 Stunden Arbeit stecken da irgendwie drin, was, wenn man sich das mal überlegt, was dann hinten rauskommt für die Jungs, eigentlich ein extrem viel Herzblut eigentlich da, was da reinkommt. Wie ist das bei dir? Wie lange brauchst du? Hast du das schon mal gemessen pro Seite bei Ali Sieg?
Also 40 Stunden würde ja bedeuten eine Arbeitswoche, eine normale, ne? Sozusagen. Also
wenn man das so nimmt,
mal genau, ja. 5 Tage, 8 Stunden. Ja, also ich probiere schon ein bisschen schneller zu sein, sozusagen. Aber 3 Tage kann es schon gut dauern. Also weil man ja erst eine Vorzeichnung macht, dann irgendwie Farbe und so weiter und Sprechblasen einbauen und eventuell kommt ja auch nochmal Feedback vom Verlag oder von Hubertus oder so. Das heißt, 3 Tage ist wahrscheinlich schon realistisch, ja.
Ich fand es nur interessant, also das finde ich halt bei diesem kleinen, ich hoffe mal, dass dieses Extra auch dann in die reguläre Ausgabe mit reinkommt, weil das sicherlich auch den einen oder anderen da draußen interessiert. Das ist quasi so dieser kleine Bonusteil, wo man dann halt diese grobe Bleistiftskizze sieht, dann dieses geinkte, wie sagt man eigentlich auf Deutsch, dieses getuschte, klingt irgendwie komisch. Mhm. Ja, doch, heißt so, das getuschte.
Ja, aber geinkt, ich glaube, so sagen die meisten Comic-Leute, oder?
Das ist quasi Neudeutsch, ne? Das geinkt.
Ja, genau.
Und dann Highlights und Schatten und tralala. Also dieses Comic ist echt sehr, sehr, also sehr zu empfehlen, die Geschichte. Man muss sich bei Teil 1 so ein bisschen reinlesen. Teil 2 hat halt auch so viele, ja, ich will mal sagen, Aspekte aus diversen Serien. Also ich bin da sehr angetan davon. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch und kommt aus Deutschland, made in Germany quasi, tolle Sache. Also unbedingt mal reingucken, wenn Teil 2 rauskommt. Wenn ihr Teil 1 noch nicht kennt, dann, ich verlinke es auch nochmal, könnt ihr ja mal in den Podcast reinhören und euch dann Teil 1 kaufen. Kostet, glaube ich, auch nicht die Welt. Ich habe es gerade, ich würde jetzt sagen, unter 5 Euro, wahrscheinlich deutlich unter 5 Euro. Aber ich lege da meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer, ich weiß es nicht genau.
Ist auch ein Heft, oder?
Also ist ein klassisches, dieses US-Prestige-Format heißt es, glaube ich. Diese klassische Größe.
Diese 22, 24 Seiten oder wie viel?
Ja, genau. Nee, weiß ich aus dem Kopf jetzt gerade nicht, habe ich nicht nachgeguckt, ja. Müsste ich nochmal gucken, aber
22. Das gab's ja letztes Jahr beim Gratis-Comic-Tag, oder?
Ich glaube, die waren beim Gratis-Comic-Tag da. Ich glaube, es war so ein zweigeteiltes Ding noch mit dieser Horst und Dopi, was auch ein ziemlich abgefahrenes Ding ist. Also die haben auch ein paar Titel, die sind, ich sage es mal so, sehr speziell. Trotzdem machen die Spaß, aber wir wollen ja nicht nur über Plamplam Production reden. Es soll ja kein Podcast über Plamplam Production werden. Aber ich hatte es ja schon erwähnt, du bist Schöpfer und Creator, Schaffer und Zeichner und also alles in einem, natürlich mit einem Co-Autor, aber von Ali Sieg. Du warst in Wien gerade bei einer Comic-Convention, wie heißt das auf Deutsch wieder? Messe, Ausstellung.
Ja, Messe oder Börse oder so, Börse. Sagt man wahrscheinlich, ne? Ja, hört sich irgendwie komisch an. Sagen wir lieber Convention, klingt irgendwie cooler. Nee, Messe würde ich es wahrscheinlich nennen. Genau, letztes Wochenende. war wirklich sehr erfolgreich, oder was heißt erfolgreich, hat Spaß gemacht, waren viele Leute da, war mal ganz schön. Also so viel Feedback kriegt man normalerweise natürlich nicht.
Und das hatte ich mich immer schon mal gefragt. Ich habe es gesehen, also ich habe es auch geteilt auf Facebook in der Comic Review Seite. Ach, diese ganzen Termini, ich weiß immer nicht. Eine riesen Galerie mit über 70 Bildern, glaube ich, und also gefühlt auf jeden hast du quasi jemanden in eine Ausgabe von Ali Sieg eine kleine Zeichnung reingemacht. Wird man da nicht irgendwann müde? Kriegt es da nicht irgendwie über oder macht das dann die ganze Zeit echt Spaß?
Also eigentlich macht es tatsächlich Spaß, weil du musst es halt so sehen, der Alltag eines Comiczeichners ist halt schon eher, naja, einsam, klingt jetzt auch so deprimierend, aber
Soll
am
ich jetzt hier
meisten schafft man,
oh einspielen?
ja, sehr gern, genau. Nee, am meisten schafft man einfach, wenn man an seinem Schreibtisch sitzt, weiß nicht, Tür am besten zu, Musik an, Podcast, Comic Review Podcast an oder was auch immer und dann seine Seiten abarbeitet oder zeichnet. Und der Kontakt richtig zu Fans ist natürlich, das ist schon so eine Art Highlight. Also dafür macht man es ja auch, ne? Dass man halt einfach mal sieht, oh, das sind nicht nur irgendwelche Zahlen oder so. Also anscheinend kauft das wirklich irgendjemand. Und hier steht er gerade vor mir und will tatsächlich was von mir gezeichnet
Und
bekommen.
findet's auch noch gut, ne? Das sind die schlimmsten Kunden dann.
Ja, sowas kann ich gar nicht leiden. Nee, also es ist halt tatsächlich so, da waren ein paar Leute auch, die mehr oder weniger dafür angereist sind. Und das ist natürlich dann schon toll und dann will man die natürlich auch nicht enttäuschen. Es war eher so, dass man dann tatsächlich sehr aufgeregt war, gerade bei, sage ich mal, Hardcore-Fans oder bei richtigen Fans, da hat man dann das Gefühl, oh Mann, jetzt darf ich die auch nicht enttäuschen und muss hier eine super Zeichnung abliefern. Und ja, das ist dann schon manchmal so ein bisschen schwierig, dass man, also man ist halt wirklich dann 6 Stunden total konzentriert und probiert, coole Zeichnungen abzuliefern.
Ich
Aber
glaube,
die
ich habe ja nun auch schon einige von diesen Zeichnungen gesehen. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie eine schlechte Zeichnung von dir aussieht. Ich glaube, du hast dann einfach zu viel Talent, als dass es dann irgendwie wirklich nach hinten losgeht. Selbst wenn es für dich vielleicht dann nicht so optimal aussieht, dann derjenige, der das bekommt, denkt trotzdem, ich glaube, das muss dann so sein und das sieht dann so ganz toll aus. Also man guckt das ja nicht als selber kreativ Schaffender da darauf, sondern eben als Fan und dann sind da auch vielleicht kleine Unstimmigkeiten einfach. Toll und man freut sich drauf. Aber ich finde es das cool, dass du das machst. Und ich wollte gerade fragen,
ja.
weil du es gesagt hast, dass die Leute extra dafür anreisen und eben nicht so quasi über die Messe stolpern und sagen, hey, finde ich ja ganz nett, mal einmal mal was rein, sondern das ist wirklich Fenster, die da auftauchen. Schon
Naja, es sind
beeindruckend.
schon auch viele, es sind auch natürlich super viele, die sagen, also das sieht ja cool aus, habe ich gerade gesehen und nehme ich einfach mal ein, zwei, drei Ausgaben mit. Und solche gibt es natürlich auch. Ich glaube sogar, das sind eher mehr. Oder Leute, die einfach gesehen haben, ah, okay, das ist jetzt hier der Stargast. Hört sich natürlich gut an.
Natürlich.
Das ist der Stargast sozusagen und dann, was macht der denn? Oh, das sieht ja ganz cool aus, dann stelle ich mich da mal mit an irgendwie.
Na gut. Wie gesagt, wir werden, da du ja nur quasi ja, direkt an der Materie bist, immer mal auf das zu sprechen kommen, was dich gerade so mit Ali Sieg bewegt. Oder vielleicht, wenn es dann auch mal neue Projekte gibt, darüber sprechen. Also das ist dann ein Punkt in diesem Podcast, weil besser kann man es nicht haben. Und wenn ihr Fragen an Helge habt, dann immer rein in die Kommentare zu dem entsprechenden Post oder Blogbeitrag zum Podcast. Dann denke ich mal, wird Helge die auch nochmal aufgreifen. Also keine Scheu.
Ja, gerne auch an Daniel natürlich. Gibt es
Ja.
bestimmt auch einiges zu fragen. Eine Sache noch ganz kurz zu der Qualität von den Zeichnungen in diese Bücher rein. Das, was da ein bisschen kompliziert war, die Seiten sind ja meistens auf Schwarz gedruckt in Alisic. Also ich habe sozusagen keine weiße Fläche, in die ich normal mit Bleistift oder mit schwarzem Stift was reinmale. Und deswegen gestaltet sich das, also ist es doch ein bisschen schwieriger da. Also musste ich ein bisschen mehr überlegen, sagen wir mal so, was man machen könnte, um mit einem weißen Stift irgendwie eine coole Zeichnung zu machen. Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden.
Ich wollte gerade
Naja.
sagen, alles, was ich gesehen habe, sah umwerfend aus. Und für die, die es interessiert, ihr müsst nicht über den Umweg auf Comic Review zu dieser Bildergalerie gehen, denn du hast auch, oder es gibt auch eine Seite von Ali Sieg direkt bei Facebook, ne?
Genau. Also es ist facebook.com/alisiccomic und ja, das war's.
Wenn ich es nicht vergesse, ich werde es verlinken, also findet ihr auch im entsprechenden Blogbeitrag. Gut, dann kommen wir zu dem, warum wir uns eigentlich zusammengefunden haben, nämlich Comics. Da gibt es eine ganze Menge. Es gibt erstaunlich viel und man kriegt immer mal wieder irgendwas unter die Finger, was man gar nicht so erwartet hätte, was man gar nicht ja, dachte, das ist so gut oder Das hat man noch nie was von gehört und das dazu soll dieser Podcast auch ein bisschen bedient werden oder dienen. Wir werden natürlich hier und da sicherlich auch Titel besprechen, die ihr kennt, aber es gibt sicherlich auch eine ganze Menge Titel, die man vielleicht nur mal so, wie würde man im Schach sagen, so en passant irgendwie gesehen hat, aber nie so richtig für voll genommen hat. Und wenn wir drüber reden, vielleicht dient das dazu, mal doch mal da reinzugucken oder mal eins Hunting-Down-mäßig zu ergattern.
Vielleicht kannst du dazu ja ganz kurz mal sagen, wie du normalerweise auf Comics kommst oder wie du auf diese im Speziellen gekommen bist, ob du dich da auch irgendwo informierst oder.
Also das wäre mal ganz interessant. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Da wäre ich dann quasi bei meiner letzten Vorstellung indirekt auch drauf gekommen, aber ich kann bei der ersten auch drauf kommen. Was mich, deswegen bin ich immer so ein bisschen nicht abgeneigt, mir so einzelne Heftausgaben zu holen. Was immer interessant ist, ist so quasi bei diesen US-Ausgaben hinten diese Preview. Was es alles so gibt, was kommen wird, was neu erscheinen wird. Es gibt diverse Seiten. Ich gucke relativ häufig auf die einzelnen Verlagsseiten, also sei es nur von Vertigo, Oni Press oder Marvel eher weniger, weil ich gar nicht so dieser Superhelden-Typ bin. Und guck, was rauskommt. Und natürlich gibt es auch in Amerika ganz, ganz viele Seiten. Eine meiner Lieblingsseiten, die ich immer mal ansurfe, ist iFanboys. Die hatten vor Jahren mich in Anführungszeichen richtig viel Geld gekostet, als sie noch diesen Videopodcast gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst zufällig.
Wie heißt der?
Na, auch iFanboys Videopodcast. Und dort hat man halt vor der Kamera und dann immer die Bücher besprochen, hat die auch in die Kamera gezeigt, hat so einzelne Panels gezeigt. Und das hat mich ganz oft dazu verleitet, die zu kaufen. Aber de facto ist es eigentlich wirklich eher so, entweder ich gucke in einem Comicladen einfach mal durch, nehme mir einfach so ein paar Lose, wegen mir auch reduzierte Ausgaben mit, guck so rein, guck, was mir gefällt. Oder wie bei meinem ersten Comic ist es zum Beispiel so, das war ein Free Comic Book Day Heft, das in Amerika erschienen ist. Und ich hatte mir, ich glaube bei irgendeinem kleinen Comicladen, die hatten da so einen ganzen Stapel da zum Thema Free Comic Book Day, also der deutschen Variante, den kostenlosen, das heißt glaube ich auch bei uns Free Comic
Gratis Book Day,
Gratis Comic Tag, so rum. Dann eben das dann parallel mitgenommen und war irgendwie direkt, nicht unbedingt direkt angetan, es war halt so ein Bundle, das war halt einfach irgendwie mit drin. Es geht nämlich um das Comic Bad Medicine von Nunzio De Philips, sagte mir per se erstmal überhaupt nichts, aber, und dann hatte ich ein bisschen weiter geguckt, Christopher Mitten, den könnte man wieder kennen, wenn man sich bei Comics so ein bisschen auskennt, denn der hat unter anderem an Wasteland mitgearbeitet und an 30 Days of Night, also zwei Titel, die, sagen wir mal so, nicht ganz unbekannt sind. Mhm. Und Bad Medicine, das war wirklich interessant, weil das ist eines der Comics, sind auch nur insgesamt fünf Heftausgaben erschienen. Ich dachte auch, dass die nie als Straight Paperback erscheinen, sind mittlerweile auch als Straight Paperback Ausgabe erhältlich, ich glaube aber nur auf Englisch. Und ist im Prinzip zwei Handlungsgeschichten, also zwei Handlungsstränge. Einmal Heft 1 und 2 ist eine abgeschlossene Handlung und 3 bis 5 ist eine abgeschlossene Handlung. Und was mich hier so fasziniert hat, das ist typischer Fall von ich bekomme Comic in die Hand und sage, erster Moment, das Artwork ist, sagen wir mal so, sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist der Künstler, in dem Fall Christopher Mitten, bekommt für meinen Geschmack in dem Fall keine gerade Linie hin. Das ist alles immer so ein leicht, wie als wenn man Parkinson hätte, gezeichnet. Und trotzdem in sich ist es dann nachher extrem stimmig. Also ich werde das Cover verlinken, dann sieht man das auch schon. Also schon allein bei dem Hauptcharakter. Das ist ein ganz eigenwilliger Zeichenstil. Und nachher auch, das wie es nachher koloriert worden ist, ist nicht so dieses klassisch typische.
Und er braucht dann vielleicht aber auch keine 40 Stunden dafür, für die Seite.
Das weiß ich nicht. Oder es ist halt wirklich ein anstrengender Stil, das so zu machen. Weil es ist ja ein homogenes Bild nach. Es ist ja durch das Comic hinweg wirklich identisch gleich und es sieht einfach toll aus. Aber der Punkt, was mich nachher wirklich gereizt hat, über dieses Artwork hinweg, das war wirklich am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dachte ich so, na, das sieht ja ganz interessant aus. Im Sinne von, gar nicht so interessant. Aber es hat mich trotzdem so sehr gereizt, dass ich nachher wirklich alle 5 Ausgaben bestellt habe und mir gekauft habe. Und die eigentliche Grundgeschichte, also die erste Geschichte, die dreht sich ganz grob um einen Gerichtsmediziner, Dr. Randall Horn, der in New York bei einem Mord auftritt. Und das wäre auch nichts so Besonderes, ist halt so dieses klassische, ja, ein Detective oder ein Arzt taucht auf. Aber Die Leiche hat keinen Kopf und ist auch noch nichts so Besonderes, weil Leiche hat keinen Kopf. Aber in dem Comic tritt dann aus Versehen jemand gegen den Teil, wo der Kopf hätte sein müssen. Und da merkt man, dass der Kopf noch dran ist. Der Kopf ist quasi unsichtbar.
Ist
und,
ja cool.
Genau, und da entspinnt sich so eine Geschichte drum, um das ganze Team, weil die Wissenschaftler dahinter sind auch nicht alle mehr da und nicht alle nicht mehr vorhanden. Und der leitende Ermittler, dieser Randall Horn, der hat auch so ein bisschen eine seltsame Verbindung zu, ja, ich will nicht sagen zu den Toten, aber es begleitet ihn immer eine Figur, ich glaube, es war seine, etwas lange her, seine Freundin, die aber eigentlich schon tot ist. Und mit der spricht er auch immer dann nochmal und das kommt dann auch zu sehr, sehr seltsamen Anwandlungen. Aber es ist schon eine sehr mitreißende Geschichte und das Spannende ist halt, wie gesagt, es sind nur zwei Hefte, also wenn ihr nur mal Lust habt auf die ersten zwei Handlungsbögen, dann guckt einfach mal auf eBay Bad Medicine Part 1 und 2, also Heft 1 und 2 und dann hat man die Geschichte schon mal da und dieses, der Unsichtbare oder das Phänomen des Unsichtbaren ist halt immer irgendwie reizvoll und hier ist es halt wirklich in eine sehr schöne Geschichte gepackt, die dann auch hinten raus relativ gut aufgelöst wird. Einfach eine packende Geschichte, die mir wirklich von Anfang an bis Ende gefallen hat und man gewöhnt sich, also nicht man gewöhnt sich, man weiß diesen Zeichenstil dann zu schätzen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du bist ja doch ein sehr künstlerischer Mensch. Wie wichtig sind für dich eigentlich so die Art und Weise, wie das zeichnerisch umgesetzt ist? Hast du das auch schon mal erlebt, einen Comic zu haben, wo du sagst, am Anfang, ach, das ist ja ein bisschen gar nicht so mein Geschmack und dann weiter drin, also mit Heft für Heft, dann doch so eine Faszination dafür entwickelt?
Ja, ganz oft sogar, ja. Also auf jeden Fall. Ich habe ja ein bisschen die Art, wie ich Comics kaufe, geändert. Also das war halt am Anfang wirklich immer so in den Comicladen und einfach gucken, was sieht gut aus und mitnehmen, bezahlen, lesen und dann merken, huch, die Geschichte ist ja jetzt gar nicht mal so cool. Also es kam jedenfalls öfter mal vor und da bin ich dazu übergegangen, mich auch ein bisschen zu informieren, also auch verschiedene Websites oder auch viel amerikanischer Kram. Dein Podcast natürlich, der hat mich auch schon einiges an Geld gekostet sozusagen. vielen Dank dafür nochmal. Nee.
Die Kasse ist leer.
Genau. Ja, und insofern ist das wirklich schon oft vorgekommen. Wir haben das Comic ja schon mal erwähnt, Why the Last Man zum Beispiel. Da ging es mir so, ich hatte einfach nur Gutes davon gehört und wollte es einfach mal lesen, aber der Stil hat mich überhaupt nicht angesprochen. Aber wenn man dann so ein bisschen drin ist und ein paar Seiten gelesen hat, dann merkt man auf einmal, Mensch, hier werden ja mit wenigen Strichen auch super die Charaktere dargestellt und irgendwie, ja. Also die Zeichnung gerät ja auch, je weiter man in so eine Geschichte eintaucht, immer weiter in den Hintergrund. Und ja, also dann gefallen einem die Zeichnungen auf einmal auch trotzdem gut.
Bei mir ist es manchmal auch so, ich höre manchmal Comics, Podcasts zum Beispiel, einer, den ich wirklich sehr gerne höre, Let's Talk Comics, ich habe die haben schon mal empfohlen. Ich werde es auch verlinken im Blogbeitrag, da können Sie auch nochmal gucken. Und der unterhält sich quasi mit Künstlern, also mit Grafikern, einmal auch mit einer Figur, einer PR, was war denn der PR-Beauftragte bei Marvel? Und die reden so ein bisschen, wie sie zum Comic gekommen sind, wie sie quasi in das Genre gekommen sind, wie sie bei den ganz großen, ich glaube, bis jetzt ist es größtenteils, ja, zum Teil mit Marvel gekommen sind. Und da war es zum Beispiel auch so, da hat in der allerersten Ausgabe Rick Remender gesprochen über sein Schaffen und sein Werken und daraufhin musste ich mir dann doch Fear Agent doch kaufen und habe dann auch gleich noch die wunderschöne Omnibus Library Tralala Edition gekauft. Ein wahnsinnig geiles Buch. Denn von Fear Agent hatte ich immer schon mal was gehört und dachte mir auch so, naja, irgendwann mal. Und das finde ich halt so toll bei diesem Podcast oder diesem englischsprachigen Format, mit welcher Leidenschaft eben dieser Autoren und Zeichner über ihre Arbeit sprechen. Und da kommen einige doch relativ bekannte Leute in diesem Let's Talk Comics Podcast auch noch zu Wort und da muss man aufpassen, dass man dann auch nicht gleich alles von denen kauft, weil die halt so echt sympathisch sind.
Also die Folge, die ich mir angehört habe, da war ein Wrestler zu Gast. Das war natürlich wahrscheinlich ein bisschen anders als sonst, aber das hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich werde mir die anderen Folgen auch mal anhören, die nächsten Tage.
Also nochmal ganz kurz abschließend. Nunzio de Philips und Christina Wire sind quasi die Autoren hinter Bad Medicine. Die haben auch, ich hatte gerade nochmal geschaut, für The New X-Men, New Mutants geschrieben und für noch so ein paar andere Manga angehauchte Geschichten. Wie gesagt, persönlich kenne ich die beiden nicht, aber Bette Madison kann ich wirklich empfehlen. Es ist da wirklich eine kleine, packende, spannende Geschichte. Allein dieses Setting, ne? Es findet eine Leiche, wo der Kopf dran ist, den man aber nicht sieht. Und dann auch ein Gerichtsmediziner oder ein ja, Begutachter, der so ein bisschen ja, mit den Toten spricht und seltsame Anwandlungen hat und quasi erforscht, was dann nun passiert ist. Also ich finde es spannend, sollte man unbedingt mal reingucken. Wenn man eine gute Geschichte mag, auch wenn sie nach 5 Heften quasi eingestellt worden ist. Als Trade Paperback auf jeden Fall zu haben.
Cool. Hört sich wirklich interessant an. Jetzt können wir gleich sogar einen Übergang machen. Und zwar hast du ja gerade von Fear Agent gesprochen. Und dieser Rick Remender, das ist auch der Autor von dem Comic, was ich jetzt als erstes vorstellen möchte. Und zwar Black Science. Ich bin darauf auch gekommen, wieder durch einen Podcast mal wieder. Nee, es war gar kein Podcast, eine Website war es. Und die haben da irgendwie so blumig drüber geschrieben, oder eigentlich hat mich einfach sofort auch das Cover so sehr angesprochen, dass ich das mir sofort gekauft habe. Also es ist eine neu gestartete Heftserie aus den USA. Es ist so eine Art, nennen wir
Und da
es
muss ich
mal
ganz kurz
Science.
mal einhaken. Ich habe da geguckt. Mittlerweile, glaube ich, 4 Auflagen des ersten Heftes oder so erschienen und alle jeweils restlos ausverkauft. Man kriegt die natürlich auch noch irgendwie nur also entweder aus UK oder aus den USA, aber muss dann irgendwie momentan echt ordentlich Kohle lassen. Ich denke mal, es wird irgendwann sicherlich auch auf Deutsch erscheinen. Jetzt Mitte des Jahres, glaube ich, kommt, oder Anfang des Jahres, also Mitte, Anfang des Jahres, kommt, glaube ich, auch die Trade Paperback-Variante von Black Science raus und ist dann, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Da kann man auch noch ein bisschen warten.
Okay, ich weiß jetzt gar nicht so sehr, ich habe jetzt nur das Heft 1 gelesen, weil ich mir gedacht habe, okay, das gefällt mir ganz gut, dann kaufe ich mir vielleicht auch die Sammelausgabe. Deswegen kann ich auch noch gar nicht so viel zur Geschichte erzählen, aber ich will mal erstmal so beginnen, das Artwork, also schon das Cover, irgendwie erinnert es mich sofort an so, sagen wir mal, so 80er Jahre Fantasy-Art-Zeug oder Science-Fiction-Maler, also sowas wie Boris Vallejo zum Beispiel oder Frank Frazetta, sind wahrscheinlich beide falsch ausgesprochen, die Namen, aber das waren auch so ein bisschen die Helden meiner Jugend
Da
damals.
stehen wir drüber.
Genau, aber kennst du die bestimmt, oder?
Nee, vom Namen her nicht. Ich habe immer das Problem, dass mit den Namen kann ich manchmal nicht unbedingt was anfangen. Wenn ich es dann sehe, dann wahrscheinlich schon eher. Aber ich muss auch sagen, also die Covers sind mir auch aufgefallen. Für mich ist es eher so ein sehr bunter, Hippie-Stil will ich nicht sagen, aber sehr,
So Pulp-mäßig, ne?
ja, es geht so in die Richtung, aber es ist schon cool. Und deswegen bin ich gespannt, worum es eigentlich da geht jetzt im Comic dann letztlich. Weil
Ja,
Titel
also.
und Cover variieren für mich so ein bisschen, ne? Black Science klingt auf der einen Seite so ein bisschen wie ja, schwarze Magie oder Hexenjagd oder irgend sowas oder die schwarze Kunst oder Wissenschaft und die Cover sehen eher so aus, als wenn es nicht eine Kifferkomödie ist, aber halt irgendwie so in die Richtung geht.
Also es ist eigentlich eine Science-Fiction-Serie, könnte man sagen. Also wir begleiten, eigentlich ist das ganze Heft, also das erste Heft beschreibt eigentlich nur 10 Minuten, die 10 Minuten, die der Protagonist eigentlich auf der Flucht ist. Und zwar stürzt sich das Ganze sofort ins Geschehen rein. Also es beginnt sofort mit zwei Charakteren. Also ein Mann und seine Frau sind auf der Flucht vor, nennen wir sie mal so, Fischwesen irgendwie, die auf Moränen reiten. Alles halt in so einem Fantasy-Stil, aber die beide selbst sind in Raumanzüge gekleidet und man sieht auch sofort, okay, das ist ein fremdartiger Planet und sie probieren halt zu entkommen, diesen Wesen. Ja, und da wird erstmal die Welt so ein bisschen eingeführt, und man sieht so zum Beispiel, dass diese ganze, also der Boden, auf dem sie sich befinden, auf dem die gerade davonrennen, das ist eigentlich, der befindet sich auf dem Rücken riesengroßer Schildkröten. Und genau, sie probieren halt zu flüchten. Man merkt, der Mann stellt sich ein bisschen, naja, ein bisschen dumm an, sage ich mal. Und nebenbei wird sozusagen der Charakter erklärt, ohne da groß irgendwie zurückzuspringen oder so, hört man sozusagen seine innere Stimme, wie er über sein Leben so ein bisschen sein Leben reflektiert, was er alles falsch gemacht hat. Und diese 10 Minuten, das erfahren wir halt auch. Wir haben sozusagen 10 Minuten Zeit, oder er hat 10 Minuten Zeit, um eine bestimmte, also um ein Gefäß mit Wasser zu besorgen, um es zu einem Apparat zu bringen, der kaputt gegangen ist und der sie wieder nach Hause bringen kann. Und das Problem ist, dieser Apparat wird explodieren, wenn er nicht rechtzeitig in 10 Minuten da ist. Also er ist dann eh kaputt, aber wird doch explodieren. Und seine Kinder und Wissenschaftsfreunde, die befinden sich halt beim Apparat, wissen nicht, dass der explodieren wird und warten eigentlich auf seine Ankunft. Und irgendwie hat es anscheinend länger gedauert, als er dachte. Und ja, es kam halt sozusagen zu Komplikationen. Wir erfahren aber eigentlich gar nicht genau, warum. Ja, und auf dieser Flucht lernen wir halt die verschiedensten Wesen kennen oder auch ein bisschen die Welt. Also wie gesagt, ich habe schon von Fischwesen gesprochen, dann gibt es irgendwie so eine verfeindete Partei, das sind so eine Froschwesen mit einem Froschkönig. Und die halten sich zum Teil dann ja, Sklaven, Fischsklaven sozusagen, die dann auch sehr explizit nackig so vor ihnen rumtanzen. Und ja, allgemein muss man sagen, dass das Comic auch relativ brutal oder ja, doch kann man schon sagen, relativ brutal und halt auch freizügig ist. Naja, jetzt nicht übertrieben, keine Ahnung, vielleicht würde man sagen, ab 16 oder sowas. Genau, und eigentlich sind es sozusagen diese 10 Minuten, die er flüchtet. Und ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, was da auf der Flucht noch alles passiert und zu viel verraten. Aber ja, es hat mir schon mal sehr gut gefallen. Aber die Geschichte, wie soll ich sagen, es ist eher so eine klassische Abenteuergeschichte. Ja, man will schon wissen irgendwie, wie es weitergeht, aber es ist halt auch so, es gibt jetzt nicht so einen richtigen roten Faden, also außer, dass er halt diese 10 Minuten Zeit hat. Also es ist nicht so, dass man jetzt denkt, wie geht diese Wahnsinnsgeschichte irgendwie weiter, sondern es ist eher so, man blättert um und es kann wieder was total, womit man nicht gerechnet hat, passieren. Also wie ich schon meinte, so gerade ist er noch auf der Flucht. Als nächstes sieht man, er ist auf der Flucht auf einer großen Schildkröte. Dann blättert man um, dann sind da auf einmal Frösche und ja und immer so weiter, ne?
Klingt cool, klingt aber ganz schön abgefahren auch. Hat so ein bisschen, wenn ich jetzt das so höre und weil wir es nachher auch nochmal besprechen oder kurz anreißen, so Elemente von Saga, oder? Da ist es ja auch so eine Fantasiewelt, um die sich da gesponnen hat und so wirkt das auch so ein bisschen. Oder ist das einfach nur ein fremder Planet, wo eben diese Sachen da so auftauchen, die ganzen unterschiedlichen Figuren? Weil reitet auf einer Schildkröte ist schon
Nee, also die
abgefahren.
Schildkröte ist so groß, er reitet gar nicht darauf, sondern er rennt darauf. Es ist eigentlich, die Schildkröte ist so groß wie so ein, ja, sag ich mal, so ein kleines Dorf oder sowas. Und dann gibt es da verschiedene Schildkröten, die jeweils so ein Tempel und ein Riesenwälder auf sich drauf, auf dem Rücken drauf haben, auf dem Panzer. Ja, aber du hast völlig recht. Also ich kann es auch auf jeden Fall mit Saga vergleichen. Und das hat halt auch, finde ich, genau wie bei Saga ist es halt so, das ist halt eher so eine klassische Abenteuergeschichte, nicht so sehr dieses Character-driven, also dieses erzählte über den Charakter, sondern eher wie so ein Indiana Jones oder sowas, so eine große klassische Abenteuergeschichte irgendwie. Man merkt aber schon im ersten Band, also am Ende des ersten Bandes, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel gespoilert ist, eigentlich nicht. Also dieser Apparat ist jedenfalls so eine Art Teleporter auch. Ich habe ja gesagt, dass der sie nach Hause bringen kann, aber er bringt sie, so wie es aussieht, halt nicht nach Hause, sondern in die nächste Gefahr dann. Ja.
Wie früher, wie hieß die Serie? Zurück in die Vergangenheit, Zukunft?
Du meinst den Film?
Mit Scott Bakula? Nee, die Serie. Da gab es so eine Serie, die dann am Ende der jeder Folge quasi immer nochmal durch die Zeit gesprungen sind. Egal. Klingt jedenfalls unheimlich spannend. Ich habe es mehr oder weniger schon auf meiner Liste, demnächst mal zu kaufen. Ich habe ja schon gesagt, also es gibt es demnächst auch als Trade Paperback. Ich glaube, im Mai kommt das irgendwann raus, die ersten 6 Hefte. Und ich weiß, dass es eben in Amerika unzählige Male irgendwie wieder ausverkauft ist und Rick Remender ist auch kein Unbeleckter mehr. Der hat ja halt für relativ viele große auch geschrieben, also Captain America, Uncanny Avengers und Secret Avengers. Also ja, einer, der quasi im Business da angekommen ist und Fear Agent, sein Creator-owned Werk ist eine Kunst für sich. Also klingt spannend, werde ich auf alle mal reinschauen und wenn du sagst, dann dass das Artwork so toll ist, wie ist das dann eigentlich? Widerspiegelt da eigentlich das Cover quasi auch das Innen wieder oder ist das Cover dann schon noch ein bisschen überspitzter?
Das Cover sieht schon um einiges besser aus als der Inhalt. Und es kommt mir auch so vor, als wenn die ersten Seiten besonders sorgfältig gemalt sind. Zum Teil hat man auch das Gefühl, dass es wirklich mit traditioneller analoger Maltechnik gemacht ist. Das ist ganz witzig, dass ich sowas mal sage, weil normalerweise finde ich das immer ein bisschen, als jemand, der selber im Business ist sozusagen, finde ich es immer ganz witzig, wenn Leute sagen, ah, das ist doch bestimmt gemalt und ich sehe halt sofort, das ist mit dem Computer gemacht, aber hier bin ich tatsächlich, auf manchen Seiten nicht ganz sicher, ob da nicht Hintergründe oder so wirklich mit Aquarell oder so gemalt sind, aber es ist auf jeden Fall, wenn ja, dann viel, viel nachbearbeitet am Computer noch und also Effekte rübergehauen und Highlights und so weiter. Aber so zum Teil sind so ein paar Sprenkler, dass es wirklich so gemalten Touch hat. Eine Sache noch ganz kurz dazu, also, nee, eigentlich zwei. Das ist anscheinend auch Creator-owned, soweit ich weiß, obwohl es bei Image veröffentlicht wurde. Und das andere nochmal, um auf den Titel zurückzukommen, Black Science. Und zwar ist dieser Hauptdarsteller, der gehört einer Gruppierung anarchistischer Wissenschaftler an, die sich, ja, er feiert irgendwie den Anarchismus und weiß aber auch, dass er diese schwarze Wissenschaft halt sich damit beschäftigt, dass das auch irgendwie vielleicht gar nicht so gut ist oder war. Also da erfährt man jetzt aber noch nicht so viel. Das wird dann hoffentlich in den nächsten Ausgaben so ein bisschen deutlicher. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, ob es so eine reine Empfehlung von mir sein soll, weil ja, hat Spaß gemacht zu lesen und so weiter, aber wie ich schon angedeutet habe, dadurch, dass man nicht so genau weiß, worauf es hinausläuft, ja, bin ich noch gar nicht so sicher, wie es dann weitergeht. Also ich werde mir auf jeden Fall mal so ein Paperback holen. Ja, aber wer weiß, was da auf einen zukommt. Also mal gucken.
Wir sind gespannt. Wir werden es dann vielleicht nochmal, das sind vielleicht auch dann so als Ideen für die zukünftigen Podcasts, wenn wir dann, wir gehen ja jetzt von meistens so von dem ersten Heft aus, die wir empfehlen, dass wir sagen, okay, pass auf, wir spoilern auch nicht so viel, auch für die Hörer, dann vielleicht nochmal irgendwann aufgreifen, wenn wir dann zum Beispiel das gesamte erste Heft gelesen haben und sagen euch nochmal, hey, lohnt sich wirklich, macht Spaß, man muss halt erst so ein, zwei Hefte Anlauf brauchen, um dann richtig in der Geschichte drin zu sein.
Ja, gerne. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Genau.
Dann, wir haben es noch gar nicht erwähnt, wann denn dieser Podcast eigentlich dann so immer erscheinen soll, das werden wir hier nochmal nachholen. Wir haben uns gedacht, es soll quasi als Eröffnung des Monats, jeden ersten des Monats kommt eine neue Ausgabe raus. Also ihr könnt das dann auch unmittelbar, wenn ihr das nicht eh schon abonniert habt, direkt bei Comic Review, den iTunes-Feed oder den Feedcatcher eures Vertrauens quasi bestellen und dann bekommt ihr quasi die neuesten Ausgaben immer direkt auf die Platte geschaufelt. Ist vielleicht auch ganz sicher, falls ihr mal eine vergesst oder
Ich habe
übersehen.
extra heute ein Logo dafür noch
Ansonsten,
gemalt.
sehr cool. Schaut euch das Cover an, es wird grandios werden. Von Helge ein Original Artwork sozusagen für diesen Podcast. Ich werde auch nochmal, wenn es dann ein paar Folgen mehr gibt, nochmal einen extra Feed machen, wo dann eben nur Hunting Down Comics zu finden ist, aber bis dahin, sagen wir, bis zwei, drei Ausgaben draußen sind, alles über den Feed von Comic Review. Ist ja auch nicht so kompliziert. Bringt uns dann mal unmittelbar zum nächsten Tipp, meinem Tipp. Und das ist ein Tipp, den hatte ich, glaube ich, irgendwann vor Jahren mal von iFanboys, also von diesem Podcast iFanboys. Die hatten darüber geschwärmt, über das Artwork, die Geschichte an sich. Und hatte ich eigentlich irgendwie relativ lange aus den Augen verloren, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass die Serie 2008, also es ist schon eine Weile her, ausgelaufen ist. Das heißt also, es lief in 12 Heften von 2007 bis 2008, ist mittlerweile auch in, ich glaube, zwei Trade Paperbacks erschienen, The Vinyl Underground. Und warum ich diese Serie nochmal vorstelle, weil ich am Anfang ein komplett falsches Bild habe. Wenn ihr euch, ich glaube, ich werde es auch so verlinken, dass Trade Paperback anschaut, dort seht ihr ein relativ ein buntes Bild, was so ein bisschen an, für mich hat es an Surfen erinnert und dann dazu noch der Titel, die Vinyl Underground und irgendwie dachte ich mir, warum die davon so schwärmen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
Und trotzdem gekauft.
Und trotzdem irgendwann gekauft, mal weil ich dann die erste Ausgabe, glaube ich, unter die Finger bekommen hatte und da dachte ich mir, hey, die erste Ausgabe sieht auch komplett anders aus, man hat so als Cover, als Hintergrund schon wieder eine Platte. Darauf aber dann wieder auch das Plattencover wahrscheinlich ansatzweise zu sehen, was aber aussieht wie so ein Cover von 30 Days of Nights, also so ein bisschen, ja, horrorlastig will ich nicht sagen, aber ich weiß ja, wer es ist, aber mit Perlmutt belegte Augen und dann, glaube ich, so goldene Zähne, sieht also ein bisschen sehr skurril aus. Kommt dem Comic, zumindest wenn man das erste Heft sieht, schon eher hin. Ich habe dann, glaube ich, relativ günstig, ich glaube, ich will jetzt lügen, vielleicht für 12 Euro oder 13 Euro alle 12 Ausgaben bei eBay dann noch gekauft. Also ihr seht, ihr könnt dann auch irgendwie doch ein ganz gutes Schnäppchen machen oder ihr guckt einfach mal ob es vielleicht einer der Titel ist, die bei eurem Comic-Händler des Vertrauens in diesen langen Boxen liegen, die sonst keiner kauft. The Vinyl Underground lohnt sich auf alle Fälle, denn es ist, wenn man das erste Heft betrachtet, eine Geschichte, die so typisch, ja, ich würde fast sagen, wieder filmmäßig viele kleine Handlungsstränge erstmal aufmacht, relativ häufig springt in der eigentlichen Handlung, denn es geht los mit einer Opferzeremonie, und deswegen sage ich, war ich dann so ein bisschen überrascht von diesem eigentlichen Comic The Vinyl Underground. Man denkt so, ah, so hat irgendwas mit einem Record-Label zu tun, einem Plattenlabel zu tun, und dann die Typen darauf, ja, das sind irgendwelche Beach Boys, die irgendwie, weiß ich, eine Platte rausbringen wollen. Und dann geht's so los, man sieht einen in einem Leopardenkostüm, halbnackten Schamanen, ein Kind vor ihm, und man hat so das Gefühl, ja, weil er dann auch mit einem Skalpell arbeitet, der wird jetzt quasi geopfert und wird den Göttern Pfeil geboten. Ich verrate es nicht so viel. Später im Comic, nach zwei Seiten, kommt dann, wie gesagt, dieser erste Bruch wieder. Wir sehen einen, wie hieß er nochmal? Ich und die Namen, das ist immer so ein Problem. Warte, ich guck schnell nach. Morrison Shepard heißt er. Er ist, wie steht's hier, so ein Z-List-Celebrity eines, also er ist der Sohn eines Football-Stars, eigentlich selber gar nicht so berühmt, war früher für seine Eskapaden, Drogen, Alkohol und Mädchen bekannt und hatte dann so ein, ja, ich sag mal, ein Déjà-vu-Erlebnis oder irgendwas, was wahrscheinlich im späteren Comic dann nochmal dem Leser nahegeboten wird. Jedenfalls ist er nun mittlerweile doch ein bisschen ehrbar, hat zwar immer noch den Ruf in der Presse, man sieht auch in dieser ersten Szene, also er gibt auf der einen Seite, gibt er dem Penner 50 Pfund, und die Presse rennt trotzdem noch hinterher, und der lebt in einem dann, das ist so genial, in einem Subway, also in einem Untergrund in London, in einer U-Bahn-Station, die umgebaut zu einer Wohnung, sehr geil. So gut, man hat kein Tageslicht, das ist das einzig Nachteilige, aber ist halt relativ cool gemacht. Und er ist ein Lebemann, hat genügend Geld kümmert sich zum einen um einen Freund, der aber ein Medium ist und immer mal die ein oder andere Eingebung hat, und er kommt gerade rechtzeitig nach Hause und sieht, wie er so, der Freund, also auch halb nackt, hat bloß die Unterhose an, sich quasi bepingelt und bekotzt, und es sieht nicht sehr schön aus, aber er hatte eine Vision und er soll dann irgendwo hingehen, und er geht dann auch irgendwo hin. Das Schöne ist, alle diese Charaktere sind, glaube ich, lass mich lügen, 4 oder 5, also unsere Hauptprotagonist, dieser Z-Celebrity, dieses Medium. Dann kommt später noch eine ganz tolle Figur hinzu, das ist ein, sie nennt sich The Blonde Virgin, also die macht so eine Internetseite, I do everything but, und man sieht sie halt eigentlich irgendwie nie nackt, ist aber eigentlich auch eine Forensikerin oder eine Gerichtsmedizinerin und verdient sich quasi da so ein bisschen nebenbei her, sieht entsprechend gut aus, und das weitere Team. Und dann kommt noch eine, das ist die Ex-Freundin, die ist dann so quasi für dieses, für einen bestimmten Kult, wie heißen die in Afrika, Voodoo? Diese Kulte?
Voodoo?
Voodoo, also Voodoo angelehnt, irgendwas in die Richtung. Und das bildet quasi dieses Team. 4 relativ junge Leute, die dann plötzlich einen Mord aufklären wollen. Und man findet dann eben diesen Kopf, der auch auf dem Cover zu sehen ist. Und es gibt eine Ermittlerin, die so typisch Akte Jane-mäßig, also eine dunkelhäutige, ganz kahlrasierte, die auf diesem Mordplatz auftaucht. Dieser Celebrity, also dieser Sohn eines Berühmten, die beiden kennen sich, und man erfährt so, dass er halt immer bei diversen Mordsachen halt auftaucht und dann plötzlich durch anonyme Hinweise dieser Mord gelöst wird. In dem Fall ist es halt auch so, man beginnt so, dass sie sich jetzt quasi da rein vertiefen und ermitteln wollen, was denn dabei rauskommt. Ich find's, wie gesagt, wenn man diesen Titel betrachtet, wenn man so dieses Cover betrachtet, des Trade Paperbacks, irgendwie wird es diesem Comic gar nicht gerecht. Am Ende ist es wirklich so eine mystische, mysteriöse, ich will nicht sagen Detective-Geschichte, aber es geht halt um einen okkulten Handlungsstrang. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Man erlebt nachher auch nochmal eben unseren Bekannten, also diesen Shepard, mit der Blonden im Bett. Und da passiert auch nichts. Und sie macht ihn erst so richtig heiß. Und dann meinte so, du wirst dir wohl nicht gedacht haben, dass da wirklich was passiert. Und man kriegt so mit der Ex-Freundin, da ist auch noch einiges im Argen oder auch noch nicht so ganz im Argen. Also eine tolle, spannende Geschichte, eine tolle Mystery-Detective-Geschichte, die es sich lohnt, auf alle Fälle mal reinzuschauen, meiner Meinung nach. Und da muss man halt auch sagen, also das Cover ist halt für mich immer so ein bisschen misleading, ich weiß nicht warum. The Vinyl Underground, hätte ich mir irgendwas ganz anderes drunter vorgestellt, und am Ende kriege ich eine Geschichte, die wirklich packend spannend ist. Aber man muss auch sagen, Nach Ausgabe 1 ist man auch noch so ein bisschen unklar, in welche, also man weiß, wohin soll es gehen. Es gibt diesen roten Faden, den du vielleicht bei Black Science vermisst hast. Aber man hat so viele kleine einzelne Handlungspunkte aufgemacht, dass dann einfach viele, viele, viele Ansatzpunkte einfach noch offen sind, wo man dann sagt, man möchte auch weiterlesen. Das ist meistens ein gutes Zeichen bei dem Comic. Art technisch, wie gesagt, spiegelt auch nicht so das wider, was ich auf dem Cover sehe, aber das ist ja häufig so. Ist meiner Sicht nach jetzt nicht besonders hervorstechend, aber es unterstützt die Geschichte, es sind nette Charaktere, sie wirken auch nicht alle gleich. Manchmal ist es ja so bei einigen Comics, dann jeder Gesichtsausdruck sieht irgendwie ähnlich aus. Hier ist schon sehr viel Handlungsspielraum und wie gesagt, mein persönlicher Favorit ist natürlich diese Blonde, die da bei Nacht diese Sexseite betreibt, wo eigentlich nie was passiert und trotzdem eine sehr taffe, rigorose ist. Es gibt so eine Szene in einer Bar, wo man sieht, wie gut die Dame sich selbst verteidigen kann. Also es sind viele Charaktere, die wirklich Spaß machen, die einfach ein spannendes Comic abliefern. The Vinyl Underground. Einfach mal Ausgabe 1 irgendwo auf eBay schießen und ihr werdet sehen, das ist schon ein cooles Ding, kann süchtig machen.
Kannst du mir noch mal kurz sagen, was das jetzt alles mit Schallplatten zu tun hat?
Ja und nein. Also es gibt da eine Figur, die wohl indirekt, der war ein Musiker oder ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Also und darüber kommt man dann rein. Also die haben auch ein Plattenlabel, wo dann auch einige Sachen rauskommen. Aber das ist, ich kann es halt auch nicht so richtig sagen. Also das ist.
Aber es steht jedenfalls nicht im Vordergrund. Also es ist. Hast du ja schon gesagt. Nee,
also deswegen sage ich ja, es hat nichts mit Musik zu tun.
Keine Punkband, also, kein was auch immer.
Ja. Nee, kein gar nichts. Die machen auch keine Musik irgendwie, sind einfach nur eine Gruppe, man könnte sagen, eine WG von 4 Leuten, die sich der Aufklärung von Verbrechen verschrieben haben. Denn dieser für Voodoo zuständige, ihr Vater, der wird ja verhaftet, weil er quasi indirekt mit dem Mord zu tun haben soll. Denn er ist dieser Priester oder dieser, den man ganz am Anfang sieht, der in diesem Leopardenkostüm da vor sich hin springt. Also es gibt so ein paar Andeutungen immer über die Namen. Wenn man dann ein bisschen googelt, dann sieht man auch, dass das halt alles irgendwie Musiker sind. Aber im Großen und Ganzen muss man halt einfach ein paar Sachen lesen. Also mir ist es nicht ganz klar. Mir hat sich auch nicht so ganz erschlossen, warum das denn nun die Vinyl Underground heißt. Ob das nur.
Ja, aber hört sich interessant an.
Irgendwie.
Darauf kommt es ja dann an,
im Endeffekt. Ja, das ist ja das. Aber es ist halt manchmal so, man hat so ein Bild vor Augen, man sieht das Cover, man hört den Titel und weiß gar nicht, wo richtig in welche Richtung es gehen soll. Deswegen mein Tipp, The Vinyl Underground. Ich glaube, es gibt nicht auf Deutsch, nur auf Englisch, aber sollte man hinkriegen, wenn man so ein bisschen in die Richtung geht.
Okay, also das Comic, was ich als nächstes vorstelle, das gibt's soweit ich weiß schon auf Deutsch, ich habe es aber auch auf Englisch gelesen. Das es geht jetzt um Saga und wie du schon
kann ich gleich mal ganz kurz ein. Also ein Gretchen, ja, es gibt es auf Deutsch, ist bei Crosscult erschienen. Die haben, und ich denke mal, du wirst wie ich die Trade Paperback-Ausgabe genau. haben und hast du es in Single, also Einzelausgabe.
Nee, ich habe auch Trade
Paperback. Okay. Der Vorteil gegenüber der englischsprachigen Ausgabe zum Thema Crosscult, erstens, eine wunderschöne Hardcover-Ausgabe. Also Crosscult macht echt wirklich tolle Bücher, die schön aufbereitet sind. Aber das kleine Highlight ist, dass ganz am Ende auch nochmal ein Interview mit jetzt habe ich ihren Namen vergessen, wie heißt sie, die Zeichnerin?
Fiona Staples.
Genau, Stapleton.
Oder Staples, glaube ich.
Da auftaucht, ja. Staples, ja. Wir wissen, wen wir meinen und ihr dann vielleicht auch. Die macht ein ganz tolles Artwork und da wird nochmal so ein Interview, was in dem Comic mit hinten drin ist. Also allein deswegen lohnt sich auch eine deutsche Ausgabe.
Cool, hört sich gut an. Die sind natürlich immer etwas teurer, aber also ich glaube, das gab es halt noch nicht auf Deutsch, als ich es lesen wollte.
Bei mir war es genauso. Also ich hatte dann auch, es gab nur die deutsche Variante, die englischsprachige Variante und dann hatte ich dann die halt genommen. Ne?
Ja, genau. Und dieses Comic, das ist halt, wie du schon gemeint hast, so ein bisschen geht in so eine Richtung wie Black Science auch. Also ist halt wieder so eine, nennen wir es mal so ein Space Opera oder so ein, ja, in Richtung Star Wars oder so. Aber die haben einen ganz schönen Twist gefunden und zwar ist es im Grunde, ja, so ein Twitter, mir fällt jetzt kein besseres Wort dafür ein. Also es kombiniert sozusagen Science Fiction und Fantasy in einer Welt. Ich fange einfach mal an, dann gehe ich darauf später noch mal ein bisschen ein. Und zwar startet die ganze.
Darf ich dich noch mal unterbrechen? Ich weiß, es ist
sehr, sehr gerne.
Aber ich glaube zu wissen, warum du auf dieses Buch gekommen bist, weil nämlich wer daran geschrieben hat, das ist glaube ich wichtig zu sagen, falls es einer noch nicht weiß und Fan davon ist.
Sprich ruhig weiter.
Ja, Brian K. Vaughan, also den habe ich die ganze Zeit auf dem Kicker und guck, was er so Neues bringt. Und er hatte ja eine Zeit lang Also gefühlte 3, 4, 5, ich weiß nicht, so, vielleicht, so viel vielleicht nicht, Jahre nichts herausgebracht, weil er halt sich auch mehr dem TV-Serien-Schreiben verschrieben hat und nach langer Zeit eben mit Fiona Staples kam die erste Geschichte von ihm wieder raus und das war Saga und deswegen hatte ich es auch im Radar und ich vermute mal, du aus dem gleichen.
Selbstverständlich, genau. Wir hatten uns ja neulich schon mal darüber unterhalten, dass wir eigentlich beide durch Why the Last Man, was ja auch von ihm ist, so ein bisschen wieder zum Comic-Lesen gekommen sind. Also ich habe davor auch Comics gelesen, aber das war so eins der Comics, die mir mal wieder gezeigt haben, da gibt es einfach in diesem Comic-Universum gibt es wahnsinnig gute Geschichten, die es einfach lohnt zu lesen und die auch eine Daseinsberechtigung neben Kino- und TV-Serien und so haben. Was man sonst ja oft halt nicht so gewohnt ist, dass wirklich so eine hohe erzählerische Qualität geboten wird. Okay, ich fange jetzt nochmal an zum Thema nochmal vom Heft. Also die Einstiegssequenz ist schon irgendwie, zeigt schon ganz gut, in was für eine Richtung dieses ganze Comic geht. Man sieht einfach nur so ein ja schmerzverzerrtes Frauengesicht und ja, denkt sich noch, was ist hier los? Irgendwie gibt's, sie sagt auch so, ist sehr explizit auch in der Ausdrucksweise, was ist hier los? Bin ich gerade am Scheißen oder was? Und dann blättert man um und man sieht, okay, sie bekommt hier gerade ein Kind und so werden die Charaktere in dieser Fantasy-Saga, Science-Fiction-Saga eingeführt. Und zwar geht es um ein Pärchen, ein Liebespärchen von zwei verschiedenen Rassen, von zwei verschiedenen Planeten. Wie ich schon angedeutet habe, gibt es ja diese ja, Kombination oder diese, ja, es gibt halt sowohl Fantasy als auch Science-Fiction-Elemente und jeder der Charaktere repräsentiert eigentlich eine dieser Welten. Und zwar gibt es da einmal das Mädchen, die Frau, die das Kind gerade gebärt und sie repräsentiert so die Science-Fiction-Welt. Das heißt, sie hat so kleine, ja, sehen so alienmäßig aus, so eine grün schimmernden Flügelchen. Und dann gibt's noch den Mann dazu, der hat Hörner. Ansonsten sind aber beide sehr menschlich. Er ist halt vom, ich sag jetzt einfach mal, Fantasy-Planeten und ist eher der Magie zugewandt und hat ein Schwert. Und sie, Science-Fiction-mäßig, hat dann ja so Pistolen und Waffen. Die haben sich halt ineinander verliebt. Ich gehe jetzt nicht direkt darauf ein, weil das erst später in der Geschichte kommt, wie sie sich verliebt haben, aber die haben sich ineinander verliebt und bekommen zusammen dieses Kind, was halt eine Kombination aus beiden Welten sozusagen wird. So, jetzt ist es aber so, dass die beiden Welten verfeindet sind seit ja, Jahrtausenden oder so. Und ich meine auch, mich zu erinnern, dass irgendwo im Heft gesagt wurde, dass man auch gar nicht mehr so genau weiß, woran es liegt, aber der Kampf tobt halt weiter. Und eine ganz witzige Idee irgendwie des Autors ist, dass dieser Krieg aber nicht auf den Welten selbst stattfindet. Und zwar ist es so, dass es gibt halt einmal das ist der Science-Fiction-Planet sozusagen, das Landfall hieß der, glaube ich. Und der verfeindete Planet ist eigentlich ein Mond, der diesen Planeten umkreist. Und wenn die sich jetzt weiter bekämpfen würden, dann könnte es passieren, wenn der eine von beiden Planeten zerstört wird, dass dann der andere halt auch aus dem Orbit rauskracht. Und so haben sich irgendwie die Parteien halt geeinigt, okay, dann machen wir den Kampf halt irgendwo anders im Universum. Okay, jedenfalls, es beginnt mit dieser Geburtsszene und eigentlich auch wieder so ähnlich wie bei Black Science geht es dann gleich mit der Flucht los. Und zwar sind halt die Parteien von beiden Planeten sind sozusagen auf der Jagd nach den beiden, weil sie halt fürchten, dass das demoralisierend für die Truppen, für ihre eigene Truppen sein könnte, wenn die zusammen ein Kind haben und überhaupt ineinander verliebt sind, weil das kann ja natürlich nicht sein. Das sind ja die gegensätzlichsten Wesen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Genau, und dann sieht man eigentlich mehr oder weniger so eine Flucht durchs Universum und so wie auch die Einstiegssequenz sehr überraschend war, so gibt's halt immer wieder total überraschende Momente irgendwie, also da ist es immer eine Freude, umzublättern, weil es kann immer wieder seltsame Sachen passieren irgendwie oder sehr fantasievoll zum Beispiel der Herrscher von dem Science-Fiction-Planeten, der ist so eine Art Roboter, der hat so ein, sieht ein bisschen seltsam aus, der hat so einen Fernseher sozusagen auf dem Kopf, Und auf dem Fernseher werden dann auch immer so ein bisschen stellvertretend für seine Gemütslage werden dann immer so Bilder gespielt. Also es kann sein, dass dann, ich glaube, beim Sex oder so wurden dann auch irgendwie Sexszenen abgespielt oder mal ein glückliches oder ein trauriges Gesicht oder so. Oder auch einfach nur der Schnee, also so ein Rauschen. Und so gibt es halt im ganzen Heft unendlich viele seltsame Wesen und Charaktere, die halt wirklich einfach nur Spaß machen, die kennenzulernen. Genau.
Ich muss ja sagen, wenn man die Kurzbeschreibung liest, also die trifft es wahrscheinlich auch relativ gut, Romeo und Julia trifft auf Star Wars, hat so ein bisschen was, also eben, wie du schon gesagt hast, diese beiden verfeindeten ja, Länder oder wie sagt man denn, was sind das für Länder, verfeindeten
Ja,
Parteien.
es sind halt, genau, es ist halt einmal dieser Planet und der Mond, der den Planeten umkreist,
Genau, und
sozusagen.
dann unsere beiden Protagonisten, Alana und Marco, und Marco ist so ein bisschen auch der, für mich so ein bisschen so ein Traumtänzer, der zwar seine Frau oder seine Freundin liebt und was du ja, hatten wir das gesagt oder gar nicht gesagt hattest, die beiden kriegen eben dieser Eröffnungsszene halt ein gemeinsames Kind.
Genau,
Genau.
habe ich, glaube
Und
ich, gesagt.
fliehen halt und durchs Universum und treffen dann auf die ganz unterschiedlichsten Charaktere und es gibt auch dann diverse Charaktere, die dann quasi den beiden folgen und versuchen sie niederzustrecken und quasi wieder zurückzubringen. Und das ist halt dieses, was mich am ersten Band so ein bisschen auch entgegen der Tatsache, dass ich Brian K. Vaughan wirklich sehr, sehr mag, so ein bisschen abgestreckt hat. Die ganzen Charaktere sind doch sehr abgefahren. Es ist eine coole
Ja.
Geschichte. Das ist halt das Spannende. Ich finde immer wieder bei Brian K. Vaughan ist es so, man fängt an zu lesen und er trifft so diese exakte Stimme, also für mich so diese Erzählerstimme. Es gibt nicht viele Comics. Bei Ali Sieg ist es zum Beispiel so, man hat so eine Stimme im Kopf und die passt zu den Bildern. Bei Saga ist es so, das passt auch, aber da hat mich die Geschichte noch so ein bisschen, also nach dem Ende des ersten Bandes konnte ich so den ganzen Hype noch nicht ganz so verstehen. Ich werde irgendwann nochmal, ich habe Band 2 mittlerweile da, Band 2 auch nochmal lesen und dann werde ich vielleicht auch nochmal für Comic Review und Podcast machen. Wie viel hast du gelesen? Hast du beide Bände, die ersten beiden schon gelesen
Ja,
oder?
ich habe die ersten beiden gelesen und den dritten, den gibt's jetzt, glaube ich, auch ganz neu und wahrscheinlich werde ich mir den auch besorgen. Aber ich weiß schon genau, was du meinst. Also mir geht's halt hier auch wieder so ein bisschen auch wie bei Black Science, dass man nicht so ganz genau weiß, wohin das alles führt, weil im Grunde verfolgen wir die beiden Figuren auf dieser Flucht die ganze Zeit und was da genau passiert, also sie werden halt von Kopfgeldjägern gejagt, sie werden von der Regierung irgendwie gejagt, also von den verschiedenen Parteien. Und da ist auch jede von den Sequenzen an sich ist super und richtig toll ausgedacht und mit auch sehr schön gezeichnet, vor allem sehr fantasievoll. Aber im Grunde weiß ich nicht, wohin soll das Ganze gehen? Okay, die wollen einfach sozusagen nicht gefasst werden. Aber wie lange soll das jetzt noch gehen? Also das könnte man auch 100 Trade
Typisch Brian
Paperbacks
K. Vaughan halt,
weiterführen.
ne? Obwohl bei Why the Last Man war ja schon das Ziel, quasi
Da gab es ein Geheimnis.
diese Station, genau. Und hier ist es, glaube ich, so, wollen die nicht, oder war das nicht so in Band 1, dass die sagen, die wollen quasi in so eine
In die neutrale Zone, genau.
neutrale Zone,
Zone.
genau. Und das ist wahrscheinlich dann der Dreh- und Angelpunkt, dass die versuchen halt dorthin zu kommen und dann bei die ganzen Abenteuer erleben. Hingegen diese eine Figur, ist das ein totes Mädchen, das dann immer so denen auch hilft und sagt, ihr müsst da und da lang. Die
Genau.
wiederum finde ich echt sympathisch. Also deswegen sage ich ja, es ist so eine Vielzahl von Charakteren, die wirklich gut ausgearbeitet sind, mit unterschiedlichen Gewichtungen natürlich. Also der Sympathie meine ich. Aber im Großen und Ganzen ein sehr nettes Ding. Aber für mich so als Fan von Brian K. Vaughan hat es so einen Tick gefehlt, wo ich sage, ey, deswegen lese ich es unbedingt sofort weiter. Also Why the Last Man war ja wirklich so. Ich habe es, glaube ich, ich sage es mal, 2, 3 Wochen am Anfang erst mir ein Buch gekauft, dann das nächste und dann ganz am Ende dann wirklich gleich alle auf einmal und dann wirklich Abend für Abend dann
Zack, waren wir
weggelesen.
200 € los.
Ja, so ungefähr. Und dann gelesen, gelesen, gelesen. Und das, also, wenn man mal einem Nicht-Comic-Enthusiast, also jemand, der nicht so in Comics ist, Why the Last Man schenkt, ich glaube, das ist eine Sache, da kann man jeden damit anfixen.
Ja, das wird ihm auch gefallen. Also eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen zur Erzählweise. Du hattest ja auch den Ton vom Autor gelobt. Und ich glaube, einen ganz guten Dreh, den er sich ausgedacht hat, stellt dar, dass er. Also es gibt dieses Kind, was geboren wurde, und dieses Kind erzählt sozusagen die ganze Geschichte nach. Und man sieht halt immer, Also alle paar Sprechblasen gibt es sozusagen so eine Art Off-Text und am Anfang versteht man gar nicht, wer sagt denn das, wer spricht denn hier oder was ist denn das für ein Erzähler hier, so der Allwissende. Und später kriegt man raus, okay, das ist das Kind von denen aus der Zukunft, sage ich mal, was das nacherzählt. Und das ist halt total genial, weil er halt auch immer sehr passende Kommentare zu den Figuren oder Situationen hat. Und also sowas in einer Art wie, okay, so lernten sich meine Eltern kennen und was auch immer. Und hier ist das zum ersten Mal passiert oder das ist jetzt eigentlich gerade gar kein tolles Beispiel, aber mir fällt jetzt gerade kein richtiges ein, aber dadurch wird es halt sehr, sehr persönlich und kriegt halt so einen bestimmten Ton irgendwie. Genau, und eine andere Sache, die man noch erwähnen muss, nochmal zur einfach unschlagbaren Fantasie oder ja, zu diesen tollen Ideen, die hier drin sind. Also das, ja, jede Seite, wie gesagt, kann einen aufs Neue irgendwie faszinieren und sind jeweils super Charaktere. Ja, Saga ist, muss man sagen, auch so ähnlich wie Black Science, sehr explizit in der Gewaltdarstellung und auch in den Sexszenen. Also eigentlich viel expliziter sozusagen als dieses Black Science. Also man sieht richtig, ja, ziemlich,
Sprich's
mein
aus.
Gott, Entschuldigung, ja,
Sind
also
alle
man
alt
sieht halt
genug?
Sexszenen und man sieht auch irgendwie zerplatzende Köpfe oder sowas und es werden halt auch sehr, wie soll ich sagen, so eine Tabuthemen angesprochen, mehr oder weniger, also so wird fast ein bisschen politisch zum Teil, also es gibt zum Beispiel eine Reise zu so einer Art Rotlichtplaneten und dann will irgendwie der Bordell, also die Puffmutter oder sowas in der Art, will dann so eine ganz besondere Freude dem Marco machen und führt ihn dann runter. Oh, vielleicht verrate ich zu viel. Ich glaube, ich rede gar nicht weiter. Aber jedenfalls ist sehr explizit und zum Teil werden halt so auch Tabus gebrochen. Also es gibt zum Beispiel, wo ich richtig lachen musste, war halt so ein riesengroßer, ja, eigentlich ein Riese, so ein außerirdischen Riesenzyklop oder sowas. Und dann sieht man so seinen Schlepphoden da sozusagen, irgendwie so ein ganz, sieht einfach nur witzig aus irgendwie. Und man fragt sich, ey, wie konnten die es da bloß durchbringen, gerade in den USA, irgendwie das Glied von diesen Riesen da zu zeigen. Und sieht halt wirklich richtig eklig aus. Aber wirklich faszinierend von den Zeichnungen.
Das stimmt. Also das
Toll gemacht.
arttechnisch ist es auf alle Fälle ein Ding und ist ja auch nicht so, dass es jetzt eine grottenschlechte Geschichte war, wo ich sage, die muss ich nicht weiterlesen, sondern es ist eine tolle Geschichte, aber ich bin halt von Brian K. Vaughan irgendwie eine andere Sogwirkung, sagen wir mal so, gewohnt und die hat bei mir so ein bisschen noch gefehlt. Vielleicht haben mich die Charaktere so ein bisschen nicht ganz so gefesselt, wie es so üblich ist. Ansonsten ein tolles Ding. Ich werde auf alle Fälle nochmal, ich habe es ja schon gesagt, Band 2 lesen und dann auch vielleicht nochmal besprechen auf Comic Review. Dann gebe ich euch nochmal so ein finales Bild und die kanadische Zeichnerin Fiona Staples, einfach grandios. Die macht jetzt mittlerweile auch, glaube ich, ein bisschen mehr, obwohl ich, glaube ich, von ihr noch nichts weiter groß, also in die Hände bekommen habe.
Ich glaube, viel mehr als dieses Comic wird sie gar nicht nebenbei mehr schaffen, oder? Also es ist schon relativ aufwendig. Wobei man sagen muss, sie hat schon echt einen guten Kompromiss gefunden. Also zum Teil sind die Zeichnungen auch relativ einfach, so kommt es einem vor irgendwie. Also die Hintergründe nur spartanisch angedeutet und dann kommen aber wieder richtig aufwendige Sequenzen. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch, wie sie dir irgendwie zum Teil das Ganze runterbricht auf so einen Stil, der halt trotzdem aufwendig und gut genug aussieht, aber nicht zu viel Arbeit macht, sag ich mal.
Ich wollte gerade sagen, das kannst du ja wahrscheinlich noch wesentlich besser einschätzen als Künstler. Was mich noch interessieren wird, du hattest das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Woran siehst du oder was sind so die Merkmale, dass du sagst, okay, das ist am Computer gezeichnet worden und das hat jemand mit Farbe und Tusche und Acryl auf Papier gezeichnet? Ich weiß, es gibt so ein paar Anhaltspunkte, wenn Sachen zu, also wenn Linien nicht mal von der geraden Linie abweichen, also dieses beim Zeichnen passieren halt Fehler. Also es gibt letztens wieder einen Podcast gehört, da hat dann einer dieses, ihm ist so ein paar Kleckse auf ein Panel gefallen, dann quasi zur Kunst erhoben, weil dieses Panel dann besonders gelobt worden ist und alles andere war halt zu steril. Also dieses sterile Bild ist bei Computergrafiken relativ häufig gesehen. Ich sage jetzt mal so ganz flaps bei vielen Marvel-Geschichten, die ganzen Superhelden-Geschichten dann so 3D gerendert. Also da merkt man schon, da fehlt so ein bisschen das Lebendige. Aber mittlerweile ist es ja auch am Computer unheimlich gut hinzukriegen, eben so mit diversen Spitzen und Pinselvorgaben, das so zu zeichnen, dass man Also als Laie, also ich betrachte mich jetzt als Laie, das eben nicht sehen kann, ob das jetzt ja am Papier oder am Computer gemacht worden ist. Wo siehst du das dann oder für dich?
Also mir ist das ja auch immer sehr wichtig bei meinem eigenen Comic, also bei Alisic, dass es halt nicht zu steril und nicht zu sehr computermäßig aussieht. Also eigentlich, ich erkenne es halt am meisten, ja, oder ganz auffällig zum Beispiel sind Leuchteffekte, die man zum Teil gar nicht hinbekommt, also in der traditionellen Malerei sozusagen. Und ansonsten, wie du schon meintest, wenn man einfach kein bisschen Struktur mehr sieht, ne, also weder vom Papier oder von der Farbe, keine Pinselspitzen oder keine Unterschiede in der Farbigkeit, ne? Dann, das ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Merkmal. So muss ich muss mal mehr drauf achten oder muss mal gucken, woran ich das merke, aber eigentlich kann ich das jetzt schon immer ganz gut
Können wir beim nächsten Podcast dann mal die
feststellen.
nächsten Hefte besprechen oder die nächsten Reihen, dann können wir ja nochmal auf sowas mit eingehen, weil würde mich auch mal interessieren, weil es gibt halt immer so bestimmtes Artwork, das schlägt man auf und das zieht einen sofort in den Bann. Und das ist meistens dann komischerweise eben das, was nicht so stromlinienförmig ist, was halt eben so Ecken und Kanten hat. Eben wie mein erster Tipp, dieses Bad Medicine, wo du auf den ersten Blick sagst, oh, schön ist was anderes und dann sagt man sich, naja, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Das passt halt zu diesem ganzen Sujet irgendwie, diesem ganzen Mysterium um diese Geschichte und unterstützt das. Und es ist ja auch so, wenn du diese Comic-Schaffenden über ihre Arbeit reden hörst, dass es ganz häufig auch so versucht wird, zu sagen, dass die ja ihren eigenen Stil finden, also ihre eigene Handschrift. Und bei dir ist es ja auch so. Also ich habe jetzt von dir noch nicht groß was anderes gesehen. Ich muss mir irgendwann mal die Cover mal angucken, die du so geschaffen hast, ob man dann schon erkennt, dass du das bist oder ob du auch so ein Fingerabdruck quasi hast.
Ich bin nur einer von vielen. Nee, also die
Nein.
meisten, nee, die meisten sagen schon, dass man das sofort sieht, irgendwie. Kann ich mir auch vorstellen. Naja, also, ich finde ja, das stimmt schon, irgendwie so Fehler oder so, wenn man ein bisschen was anders macht, dann hat es halt auch gleich so wie dieses, wie ist es, Mad Medicine? Nee, Bad Medicine?
Bad Medicine.
Bad Medicine, genau, das ist dann auch einfach, das behält man dann auch im Kopf, ne? Im Gegensatz zu manchen US-Superhelden-Comics
Ja, das habe
sozusagen,
ich
wo man
gesagt, die sind
einfach.
dann so austauschbar. Also da kannst du halt alle
Ja.
Charaktere nehmen und irgendwie sehen die dann alle gleich aus. Das heißt nicht, dass alle Serien immer gleich sind, weil es gibt da auch Schwankungen, es gibt dann bessere
Auf jeden Fall.
und schlechtere. Aber ja, das fällt mir halt auf. Bringt mich gleich mal zur nächsten Serie, war nicht abgesprochen. Noch eine Sache von Brian K. Vaughan und wir hatten im Vorfeld, hatte ich mit Helge gesprochen und überlegt, oder er hatte vorgeschlagen, wir könnten ja auch ein Thema oder ein Special machen oder ein Thema wählen, Brian K. Vaughan, und dann hatte ich gesagt, ja, die Idee finde ich gar nicht so schlecht, und hatte ihn dann gleich nochmal drei, vier, fünf, sechs Bücher von mir aus meiner Bibliothek quasi kopiert, also ein Foto gemacht, geschickt, sagt, hier, was von denen hast du, um dann festzustellen, wie viel hattest du davon?
Eigentlich ja nur Why the Last Man und Saga, oder?
Ja,
Das
und
reicht nicht für ein Special.
nee, reicht, also reicht in dem Fall nicht, also, und der hat ja unheimlich viel gemacht, so, und er hat auch eine Figur neu für sich interpretiert und das ist nun mittlerweile auch schon ein bisschen länger her, 2000, Swamp Thing.
Das
Damals,
ist so
also,
alt schon?
das ist 2000, ja, das ist, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist sogar noch vor Why the Last Man, aber ich kann es gerade nicht
Aber soweit ich
chronologisch.
weiß, gibt es ja nur den ersten Band bisher und der zweite kommt noch raus,
Der
ne?
kommt erst raus, aber das ist ja das Interessante. Also die sind ja jetzt erst wieder quasi wahrscheinlich im Zuge von Saga. Vermute ich einfach mal so und unterstelle ich jetzt immer einfach Vertigo, dass die nochmal quasi nochmal neu verwerten. Aber es ist gut. Es ist zwar irgendwann, ich glaube, es gab insgesamt 20 Hefte, dann
Okay.
mangels, sagen wir mal so, großartigem Erfolg eingestellt worden. Aber Swamp Thing, man muss es vielleicht ein bisschen mögen, aber als Brian K. Vaughan-Fan kann man hier auf alle Fälle mal reinschauen, denn das hat auch wieder genau diesen Ton. Also man fängt an zu lesen und man ist sofort in dieser Geschichte drin. Und in dieser Geschichte war ich gefühlt stärker drin oder stärker involviert, mag vielleicht an meiner Präferenz zu Swamp Things liegen, dass man dann wirklich dieses Mysterium irgendwie neu aufgreifen will. Das ist der, wie sagt man so schön, der dritte Run oder so. Also es gibt immer bei Swamp Thing so verschiedene Autoren, die das gemacht haben. Das Original ist von Len Wein und Bernie Wrightson. Die haben so das Ur-Swamp Thing erfunden. Und Brian K. Vaughan, also Swamp Thing ist dieses Dr. Holland irgendwo im Sumpf hat einen Unfall mit seinen Medikamenten, stirbt quasi, fällt in den Sumpf und taucht als grünes Sumpfwesen quasi wieder auf. Ich glaube, im Deutschen heißt das Ding auch das Ding aus dem Sumpf oder irgend sowas.
Ja, genau. Gibt es ja auch
einen Kinofilm, glaube ich. Klingt alles ein bisschen abgefahren und jede neue Inkarnation, also Alan Moore ist dann einer der bekanntesten, der hat dann über, lass mich lügen, wie viele Ausgaben das sind, ich glaube über 100, ich weiß es nicht genau. Also jedenfalls unendlich viele. Ich habe 3 Hardcover-Bände zu Hause und es gibt auch, glaube ich, 5 oder 6 oder noch mehr. Also es ist eine ganze Menge. Angefangen.
Soll ja auch sehr gut sein eigentlich. Ja.
Ist auch gut, aber ist auch wieder eines dieser Bücher, wo man ein bisschen mehr Zeit mitbringen kann, muss. Da kann man eben nicht so, wenn man doch abends müde ist. Ich glaube, da ist man nach 2, 3 Seiten dann irgendwie weg. Aber
da ist man richtig müde.
Da ist man richtig müde, aber nicht, weil es so ermüdend ist, sondern weil es einfach, Alan Moore hat eine andere Art zu schreiben, finde ich. Die ist nicht so, also schon faszinierend, ja, aber nicht so easy reading.
Ja, man kennt es ja auch von Watchmen, da ist es ja auch so ein tolles Werk, aber halt wirklich nicht so nebenbei kurz gelesen, da muss man sich, drauf einlassen.
Genau, ne? Man muss sich ein bisschen Zeit. Und genauso ist es hier, also bei dem Swamp Thing, und ich dachte mir, Brian K. Vaughan gekauft und ich damals noch, also die ersten 10 Hefte, auch wieder auf eBay, ich habe sie, glaube ich, sogar, weil es in Deutschland natürlich nicht irgendwie erhältlich war, mir dann aus England schicken lassen, nee, nicht aus England, aus den USA schicken lassen, da hatte irgendeiner seine Sammlung aufgelöst, auch noch für mehr Geld, als es heute kosten würde, aber trotzdem noch okay, also preislich okay, und ich finde das ganz, ganz toll. Also ein Merkmal dieser Reihe ist auch das Cover-Artwork. Persönlich kenne ich jetzt wiederum die Künstler, die hier dran beteiligt sind, überhaupt nicht so. Aber das Cover-Artwork sieht halt aus wie ein Ölgemälde, Acrylgemälde. Es ist super geil gemacht und auch die weiteren Ausgaben, die wandeln sich so ein bisschen. Also da hat man, wie hieß dieses Magazin, dieses Comic-Magazin, was vor kurzem erst wieder auf den deutschen Markt gekommen ist? U-Boot? Nee, nicht U.
U-Comics? Oder?
U-Comics. Nee. Die haben da auch mal so ganz abgefahrene Cover. Und ein paar von diesen Swamp Thing-Covern, den späteren, sehen so ein bisschen in die Richtung aus. Ist vielleicht einfach auch der Zeit geschuldet. Aber was macht diesen Handlungsbogen jetzt so aufregend, so neu, so anders? Er greift die Figur Tefe Holland auf. Und das ist die Tochter von... Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. Also von Swamp Thing auf der einen Seite und Abby Holland, der heimlichen Liebe, der Liebe von Swamp Thing, also ist die Tochter, die da auftaucht. Das ist bei der, wenn man die erste Ausgabe betrachtet von dem Run mit Brian K. Vaughan, das ist noch so ein bisschen offen, wie dieses Mädchen überhaupt dahin gekommen ist. Ob das jetzt die wirkliche, die Mutter ist es anscheinend nicht. Ob das jetzt die Stiefmutter ist. Man sieht so, okay, es ist halt dieses, die ist, glaube ich, 16, 17. Die Kritiker werden jetzt wieder sagen, ja, eigentlich wäre die jetzt nur 11, also Brian K. Vaughan macht die so ein bisschen älter. Typisches Highschool-College-Atmosphäre, sie ist auch so ein bisschen die Streberin, hat aber auch so eine Vorliebe zu Pflanzen. Man sieht so, bevor sie zur Schule geht, arbeitet sie im Garten, und das ist das Geile bei der Art von Brian K. Vaughan, wie er Geschichten erzählt. Man hat immer so einzelne Panels, wo dann sie vorne in die Schule und hinter dem Auto sprießt dann plötzlich so einer Löwenzahn aus dem Asphalt, also ja, und man sieht plötzlich so, also man erlebt sie dann in der Schule, wie sie sich gibt, und man merkt so, also sie hat auch so ein paar Probleme mit sich selbst, mit ihrer Art zu leben und auch mit dem ganzen Umfeld, und man sieht, es ist so eine Clique, wo eigentlich Tefe quasi einen Freund hat, und wie gesagt, die erste Ausgabe hat für mich so ein paar Sprünge, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, denn die beste Freundin hatte anscheinend eine Affäre mit ihrem Freund, und dann findet in ihr so eine Transformation statt. Eigentlich sieht es geschrieben so ein bisschen eher aus, als wenn eine vierte Figur kommt. Aber eigentlich soll das wohl so sein, dass sie quasi evolutionär sich verändert hat.
Aha.
Und plötzlich die beiden besten Freundinnen da umbringt, also
oho,
über die Natur quasi umgebracht wird. Geil gemacht, also es ist sehr ein bisschen brutal am Ende, aber es ist eine sehr, sehr faszinierende Geschichte. Und
also ist jetzt das Ende von der kompletten Geschichte, was du gerade erzählt hast, ich hoffe nicht. Nee,
nein, das ist nur Teil 1, also nur das erste Heft, also das ist,
okay,
ist kein großartiger Spoiler, und das, was mich dann am Heft 1 so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen verwirrt hat, dass diese eigentliche Tochter, die am Anfang eben als Tefe dargestellt wird, die so diesen Bezug hat, dann plötzlich, mit der passiert am Ende irgendwas und dann taucht diese andere Figur auf. Und da müsst ihr einfach mal selber gucken und das anschauen. Ich find's grandios gemacht. Ich habe so ein bisschen so ein Faible für Swamp Thing, dieser ja, dieser Ansatzpunkt ist halt irgendwie grandios und super gemacht. Und man weiß halt, da passiert ein dunkles Geheimnis und ganz am Ende dieses Comics, deswegen ist es manchmal auch ganz gut, sich diese Heftausgaben zu holen, gibt es auch nochmal so ein Interview oder ein Beitrag von John Hilty, der mir als Name auch wieder nichts sagt, aber das ist interessant geschrieben. Aber das Geilste ist halt bei diesen Heftausgaben in den USA immer dann dieses On the Ledge oder On the Leech, naja, wie man das aussprechen mag. Und da schreibt Brian K. Vaughan, wie er eigentlich zu dieser Serie gekommen ist und dass er eigentlich so ein extremer Allergiker ist und deswegen halt es auch irgendwie extrem lustig findet, eben so eine Naturfigur zu schreiben, wo er es eigentlich als Kind gehasst hat. Also er hat keine grünen Pflanzen und gar nichts. Also ist das cool gemacht. Also und das ist auch wieder das Geile, was ich beim Comics so faszinierend finde, deswegen finde ich auch diese Reihe so toll und ein bisschen gefährlich im Sinne von auf den Geldbeutel achten. Es taucht irgendwo einmal eine Figur ganz kurz auf und ich gucke gerade mal, ob ich es finde in dem Heft und man sagt, ja, die kommt mir irgendwie bekannt vor, die sieht irgendwie aus wie eine, die man schon mal gesehen hat. Und wenn man dann Brian K. Vaughan liest und wenn man dann nochmal hinschaut, dann kann man auch sofort erkennen, um welche Figur es sich handelt. Ich werde es jetzt vielleicht hier nicht spoilern oder werde ich es doch, ein Spoiler ist es nicht. Jedenfalls, es ist quasi eine Verbindung zu einem anderen Comic, zu einer anderen Serie, eine andere große Serie, die jetzt auch ausgelaufen ist und das ist halt das Geile. Also es gibt so immer so Crossover-Punkte, die jetzt mit der eigenen Handlung nichts zu tun haben, die dann nochmal so reinkommen in diese Geschichte. Und das ist halt diese Faszination von Comics. Natürlich, ich habe es auch gefunden, ist einer, der relativ am Anfang einfach nur so zwischen den Panels redet, quasi einer der Protagonisten mit einer Figur, nur ein Satz. Und wenn man sich die anguckt, sagt man, hey, Trenchcoat, Kippe im Mund, relativ kurze Haare, kommt dir irgendwie bekannt vor. Und dann liest man hinten so und dann ist es eine gewisse Person. Ich lasse einfach mal offen, wer es ist. Guckt es euch mal an. Ihr könnt ja, wie gesagt, Trade Paperback kaufen oder ihr guckt, ob ihr irgendwie die Einzelausgaben auf eBay kaufen könnt. Hunting Down deswegen. Und grandios gemacht. Und wie gesagt, und es ist ganz häufig so, dass wenn ich dann so diese Hefte durchlese und hinten angekommen bin, dann gibt es ja immer noch, was alles sonst noch so zur Verfügung steht. Und da tauchen dann diverse andere nochmal auf. Und das ist einfach toll gemacht. Und ich finde diese Geschichte halt faszinierend und diese 20 Hefte oder ja, die ersten, das sind ja so auch mal so mehrere Handlungsbögen, also den ersten Handlungsbogen über 10 Hefte kriegt man als Trade Paperback relativ günstig, glaube ich, auch zu kaufen, wenn man es im Original kauft. Einfach mal entweder beim Comic-Händler eures Vertrauens oder auf Amazon schauen, ich werde es auch nochmal verlinken. Und wer da einmal angefixt ist, der kann bei Swarm Thing richtig viel, viel, viel Geld lassen, weil da gibt es unendlich viele Sachen. Es gibt auch mal so kleine. Es gibt eine, die habe ich mir jetzt vor kurzem jetzt mal zugelegt, weil ich wieder ein bisschen recherchiert hatte zum Podcast und zum Thema Swarm Thing an sich. Ups. Einmal über den Tisch greifen. Da gibt es eine Miniserie, Brightest Day Aftermath, The Search for Swarm Thing. Das ist quasi so eine Miniserie über 3 Hefte. Ich habe es noch nicht gelesen, von Jonathan Wenkin und Renato Arlem. Sagen wir beide auch nichts und da taucht auch diese eine entsprechende Figur auf. Jetzt weißt du auch wieder, wie ich drauf gekommen bin, die hier bei Swarm Thing nur in einem einzigen kleinen Panel auftaucht. Die taucht in dieser Reihe auch mit auf. Also ihr werdet sehen, ihr habt da echt viel Spaß und müsst ein bisschen aufpassen.
Jetzt muss ich es ja kaufen, wenn ich das höre.
Ja,
es muss man wissen, welche Figur das ist.
Ja, in dir könnte ich es ja theoretisch noch sagen, aber also man nimmt es ihm ja nicht viel weg, aber es ist halt, Verbindungen sind schon irgendwie cool und das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich demnächst diese Figur, wenn der ein oder andere es erraten kann oder weiß, was es ist, nochmal in einen Comic Review Podcast, also diesen Comic darüber reden und besprechen werde, weil das ist halt das, ne? Man fängt bei der einen Sache an und dann ist man plötzlich bei ganz anderen, das ist bei diesen ganzen Superheldengeschichten noch schlimmer, bei diesen normalen Anführungszeichen Serien ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber es gibt halt diese Überschneidung hier und da. Und das ist wie bei Büchern so, das ist, wenn man von einem Autor ganz oft Bücher liest, dann ist es ja auch so, dann hat man so ein gewisses Faible für den, genau, und dann guckt man und dann sieht man auch zwischen den einzelnen, selbst wenn die voneinander vollkommen unabhängig sind, tauchen halt bestimmte Personen so im Hintergrund mal ganz kurz auf und das ist schon irgendwie interessant.
Cool, das hört sich wirklich gut an, also da habe ich Lust drauf und als du gerade gesagt hast, dass man da eine Menge lesen kann, das ist ja jetzt auch gerade im Rahmen dieser New 52, also diese, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, die 952 oder was, bei DC Comics, ist ja jetzt auch nochmal mit Scott Snyder eine neue Swamp Thing Serie rausgekommen, genau. Gestartet.
Die ist hat den gleichen Ansatzpunkt, da ist der Hauptcharakter auch weiblich und cool gemacht, weil da gibt's so gut und böse so ein bisschen, also ich habe den ersten Band bis jetzt noch gelesen, Hab den zweiten noch zu Hause, muss mir irgendwann mal die Zeit finden, das zu lesen. Nach 3 Bänden ist mit Scott Snyder erstmal Schluss, dann gibt es einen Bruch, dann kommt ein neuer an Bord und das habe ich auch in dem Podcast wieder erfahren, den ich vorhin schon mal angeteasert hatte, dieses Let's Talk Comics. Da hat dann, ich weiß gar nicht, und das ist das Geile, der Typ ist nebenbei noch Anwalt. Also der ist Anwalt und schreibt noch für verschiedene Serien, die ongoing sind da, also das ist schon beeindruckend, was die da alles so machen.
Und der schreibt nicht mal Anwaltsserien anscheinend.
Nee, er schreibt halt direkt für Marvel.
Cool, nicht schlecht.
So, das soll also Swamp Thing gewesen sein und als Rausschmeißer hat Helge jetzt noch einen kleinen Tipp am Rande. Ja, Helge.
Genau, ja, wir sind ja jetzt gerade beim Horror-Thema gewesen, Swamp Thing, oder ist mehr oder weniger Horror, oder?
Ja, da bin ich mir da auch mal nicht so sicher. Sag mal, auch Horror angehaucht. Also ich empfinde es nicht ganz so als Horror-Comic wie vielleicht The Walking Dead oder Hack and Slay, sondern das ist subtiler Horror vielleicht, ja.
Also der Film war als Kind für mich jedenfalls ein Horrorfilm. Keine Ahnung, wie er jetzt sein würde. Aber jedenfalls kommen wir jetzt zu dem Manga, zu dem Sushi-Ding, Uzumaki, Spiral into Horror, genau. Normalerweise lese ich auch nicht so viel Manga, aber es gibt auch dort halt eine Menge einfach gute Geschichten so. Und wenn ich da mal was empfohlen bekomme oder irgendwo mitbekomme, dass es gerade was Cooles Neues gibt, Attack on Titan zum Beispiel ist da wahrscheinlich zu nennen, was gerade ziemlich durch die Decke geht und was ich mir auch mal demnächst holen werde. Ja, dann lese ich da auf jeden Fall auch mal rein. Und hier geht's halt, im Grunde, wie gesagt, ein Horror-Comic. Und ja, das ist halt auch wirklich Horror, finde ich. Also ich habe das immer abends gelesen und manchmal fiel es einem dann wirklich schwer zu schlafen. So gruselig war das irgendwie. Und zwar ist es auch so eine coole, subtile, japanische Art irgendwie, die wahrscheinlich alle, die das jetzt hier gerade hören, so aus, wenn ihr diese typischen japanischen Horrorfilme wie The Ring oder sowas kennt oder The Grudge oder so.
Den habe ich mit deutlich 20 plus gesehen und konnte eine Woche lang nicht dunkel durch meine eigene Bude laufen.
The Ring. Oder nicht ans Telefon gehen.
Ganz
oder
so, furchtbar. Oder? Telefon ging, aber dunkel durch die Bude war irgendwie Horror.
Oder kein Video gucken oder was da auch alles immer. Ja, das war wirklich, genau. Und da ist es halt auch so, in diesem Heft, ich finde, die Japaner haben zum Teil eine Art, so Geschichten zu erzählen. Wenn die gleiche Geschichte vom Amerikaner oder Deutschen oder so erzählt worden wäre, wäre das vielleicht alles lächerlich. Und ich glaube auch bei The Ring halt, wenn diese Ideen so, da kommt ein Mädchen mit Haaren nach vorne, kommt aus dem Fernseher. Ich meine, es klingt doch erstmal eher albern. Und genauso ist es eigentlich auch bei diesem Comic hier, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, worauf läuft das denn jetzt hinaus? Aber es ist halt nie lächerlich, sondern immer irgendwie gruselig. Und zwar geht es eigentlich vor allem, also es ist die Geschichte eines Mädchens und auch der beste Freund von ihr ist auch noch mehr oder weniger Hauptdarsteller, sage ich mal. Es geht eigentlich um ihr Leben in ihrer kleinen Stadt, in ihrem kleinen Dorf. Kuruso oder so wird es vielleicht ausgesprochen, keine Ahnung, spielt ja auch keine Rolle. Und es geht darum, wie dieses Dorf sich irgendwie zusehends verändert. Und zwar hat halt alles mit dieser Spirale zu tun. Also sie läuft nach Hause, so fängt sie irgendwie an und da sind so kleine Wirbelstürme überall im Dorf und sie wundert sich noch, das war ja sonst nicht. Und dann läuft sie, ja wie gesagt, glaube ich, aus der Schule nach Hause und begegnet dort dem Vater von ihrem besten Freund und der starrt ja die ganze Zeit so an die Wand und sie spricht ihn an, er ist aber wie paralysiert und sie will halt irgendwie wissen, was ist denn mit dem und der guckt sich halt die ganze Zeit so ganz fasziniert ein Schneckenhaus an und ist auch gar nicht ansprechbar. Und so werden halt, irgendwie wird in dem ganzen Dorf halt alles immer seltsamer und immer im Zusammenhang halt mit diesen Spiralen, also der Vater von ihrem Freund, der töpfert halt auch und hat jetzt irgendwie so ein Faible für diese Spiralform entwickelt und sagt, es ist die höchste aller Kunstformen und töpfert halt nur noch so Gefäße in Spiralform. Vielleicht nochmal ganz kurz allgemein, dieses Buch, das habe ich auch am Anfang nicht so verstanden, also es sind 3 Teile, 3 dicke Bücher und man hat so das Gefühl, also jedes Kapitel ist eigentlich eine völlig neue Geschichte. Die spielt halt immer in dieser Stadt, in dieser Caruso oder wie es ausgesprochen wird und es geht halt immer um Spiralen, aber am Anfang hat man das Gefühl, das hat gar nicht so richtig was miteinander zu tun und da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil so lauter Kurzgeschichten, die nie so richtig zu so einem Ende führen, fand ich halt ein bisschen, naja, Ich war halt einfach enttäuscht, dass es nicht eine durchgängige Geschichte ist, aber ich habe mir jetzt die beiden anderen Teile auch noch geholt und gelesen. Und es gibt dann halt tatsächlich doch eine fortlaufende Geschichte so ein bisschen, die sich halt entwickelt in diesem Dorf und auch eine Auflösung. Also es ist dann auch wirklich nach den drei Bänden mehr oder weniger befriedigend abgeschlossen. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen genauer darauf ein, was da zum Teil für Sachen passieren. Und zwar, also was ist dort für, was so den Horror, sage ich mal, ausmacht. Also zum Beispiel kann es sein, dass, also in einer Geschichte ist es so, dass auf einmal die, so ein Junge aus der Klasse hat, bekommt auf einmal so eine Art Buckel oder so und bewegt sich immer langsamer und dann gucken die auf seinen Rücken und da ist halt wieder so eine Spiralform und die wird von Tag zu Tag irgendwie ausgeprägter und auch dicker irgendwie und der Buckel wird immer größer. Und ja, eines Tages, das sieht dann halt schon aus wie so ein Schneckenhaus und eines Tages verwandelt er sich halt tatsächlich in so eine Schnecke. Aber das ist halt wieder überhaupt nicht lächerlich. Also ich muss jetzt schon wieder lachen, wenn ich das erzähle, aber wenn man das liest, dann ist das irgendwie so widerlich und seltsam und irgendwie gruselig und bizarr, dass das einem tatsächlich fast den Schlaf halt kosten kann. Und deswegen weiß ich auch nicht so ganz genau wieder mal, ob ich dieses Buch wirklich empfehlen kann. Also Leute, die halt richtig auf Horror und sowas stehen, denen sei das wahrscheinlich schon empfohlen. Ich fand es zum Teil tatsächlich auch ein bisschen zu heftig. Wobei diese Geschichten, die ich jetzt gerade erzähle, das funktioniert ja noch, das ist noch nicht ganz so eklig oder so, aber es gab zum Beispiel auch eine Sequenz, in der es dann um schwangere Frauen ging, die sich irgendwie von Blut ernähren und die dann Kinder gebären und das hat dann auch alles noch mit der Spirale zu tun und irgendwie, das war, ja, also für meinen Geschmack ging das schon so ein bisschen am guten Geschmack irgendwie vorbei. Und allgemein ist es auch wieder sehr, ja, sehr explizit in der Gewaltdarstellung und das ist auch extra eingeschweißt und es steht nochmal drauf auf so einem Aufkleber, ja, bitte nicht für Jugendliche oder so oder für Kinder und das Buch ist erst ab 16. Und ja, so ein Gefühl hatte ich halt auch dabei.
Wie ist das eigentlich? In welchem Format kommt das? Das ist so ein kleines japanisches.
Genau, das ist dieses typische Manga-Format. DIN A5 ist das, glaube ich, immer, ne, circa.
Ja, ich
Und
glaube auch, ja.
wieder schwarz-weiß natürlich, also die ersten drei Seiten, glaube ich, in Farbe und dann schwarz-weiß und ist eigentlich auch ziemlich gut gezeichnet. Jetzt nichts Besonderes vielleicht, aber bringt die Geschichte auf jeden Fall gut rüber, den Horror. Und es, ja, ist auch wieder auf diesem Papier gedruckt, wie man es von Mangas kennt, was nicht so hochwertig ist, aber schön dick jedes Buch, also 200 Seiten, glaube ich, pro Band. Und
Das
das
ist ja
ist schon
sowieso
immer.
das Wahnsinnige bei diesen ganzen Mangas. Also was für eine Geschwindigkeit, die da wahrscheinlich irgendwie ausgespuckt werden, dann welche Umfänge das hat. Also ich hatte auch wieder irgendwas gelesen, dass da muss halt, also in Japan ein Buch mindestens 400 Seiten haben, um überhaupt irgendwie als Buch betitelt zu werden.
Genau.
Das ist halt für uns gar nicht vorstellbar. Und das sind halt Leute, ich weiß nicht, ob das ein ganzes Team, die dahinter steckt und die das zeichnen und inken und tralala machen, aber es ist schon beeindruckend. Also es ist, was da rauskommt. Und gerade so dieses Minimalistische bei diesen manchmal Manga-Zeichnungen, bei dem, wie gesagt, ich kenne das Artwork jetzt persönlich nicht, aber es ist erschreckend oder erstaunlich, mit wie viel oder mit wie wenig man halt sowas umsetzen kann. Und
Wobei bei dem Beispiel hier tatsächlich mal relativ viel schraffiert wird. Also es gibt tatsächlich so angedeutete Schatten und zwar nicht mit Rasterfolie, sondern alles mit feinen Linien. Also es ist schon für einen Manga, denke ich mal, relativ aufwendig. Und was mir halt auch wirklich gefallen hat an dieser Serie hier, ist halt, dass sie abgeschlossen ist, ne? Das ist halt, ich hätte irgendwie keinen Bock mit One Piece so richtig anzufangen, weil es nimmt halt einfach kein Ende, ne? Und das ist halt, das mag ich eigentlich immer ganz gerne, dass man so überschaubar eine Geschichte bekommt. Aber wie ich schon meinte, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Empfehlung ist. Also mich hat es bei der Stange gehalten. Ich habe jeden Abend mich schon irgendwie ja gleichzeitig gefreut und noch ein bisschen Angst habe ich auch immer gehabt, davor die nächste Geschichte zu lesen. Habe immer schon, oh nein, das kann doch nicht irgendwie, bitte nicht wieder so gruselig sozusagen. Aber ja, ich wollte doch immer wissen, wie es weitergeht.
ich wollte sagen, also wenn du es aber halt am Stück gelesen hast und muss man es eigentlich empfehlen. Und es hat halt diesen gewissen Gruselfaktor oder diesen Reiz, den es halt ausmacht. Und ich weiß nicht, die Japaner sind da sowieso manchmal auf einem Niveau, wo der Europäer sagt, der gesunde Europäer irgendwie, ob das vielleicht schon ein Tick zu weit ist, ich weiß auch nicht. Die haben da eine ganz andere Herangehensweise. Auch diese Horrorfilme und sowas, die würden bei uns wahrscheinlich überhaupt nicht durchgehen, aber dort ist das halt so gang und gäbe und Usus.
Ja, genau. Also ich, ja, dann vielleicht halt doch eine Empfehlung. Also Empfehlung für Horrorfans. alle anderen lesen Probe.
Naja. Und Manga. Eingeschweißt kann man schlecht Probe lesen, aber dann beim Comic-Händler des Vertrauens.
Stimmt.
Dann kann man ja, ja mal gucken.
Ja, oder Band 1 halt einfach mal kaufen. Wobei halt Band 1 wirklich, da war ich dann am Ende wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, die Geschichte wird nicht weitergetrieben. Also es fing halt so an, oh, in dieser Stadt wird es immer seltsamer und seltsamer. Und was hat es alles auf sich? Und dann kam das nächste Kapitel und dann auf einmal wurde gar nicht mehr auf die speziellen Effekte oder die Geschichte aus dem ersten Kapitel eingegangen. Also es gab keine Weiterentwicklung, sondern es war einfach eine völlig andere Geschichte mit anderen Figuren, die halt, weiß nicht, zum Beispiel das eine Mädchen, was auf einmal die Haare wachsen ohne Ende, also so ein bisschen wie Rapunzel, sage ich mal, bloß die wachsen halt natürlich wieder in Spiralform und ja, also so auf einmal eine völlig andere Geschichte sozusagen und das fand ich halt ein bisschen enttäuschend, aber bei Band 2 und Band 3 ging es dann halt weiter.
Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss es ja gehabt haben, du hast alle drei Bände am Ende durchgelesen, also kann man schon da mal einen Daumen nach oben bringen. Wir haben eine ganz breite Mischung im ersten Podcast gehabt von, ja, Detective-Geschichten, Sci-Fi-Geschichten, diese traditionellen Swamp-Thing-Dinger, Manga, Horror-Geschichten. Ich denke mal, für jeden ist irgendwas dabei. Vielleicht ist auch für den einen oder anderen noch was dabei gewesen, was er noch gar nicht so auf dem Radar gehabt hat, beziehungsweise hat er immer sich überlegt, kaufe ich es nicht. Jetzt habt ihr vielleicht eine kleine Anregung, warum und warum nicht man es kaufen sollte. Wir sind gespannt. Wir werden, wie gesagt, die nächste Ausgabe kommt dann wieder am 1. des Monats, des nächsten Monats raus. Wir werden bis dahin noch ein paar neue, tolle Sachen raussuchen, die uns gefallen, wo wir denken, oh, das könnte euch als Hörer da außen auch gefallen. Ihr könnt natürlich gerne die Kommentare reinschreiben, was ihr so lest, vielleicht so abseits vom Mainstream oder vielleicht auch manchmal Mainstream. Ist ja egal, was euch gefällt.
Wir greifen es dann vielleicht auch. Oder was wir nochmal aufgreifen sollten, genau.
Genau. Wo ihr gerne wissen wollt, was wir darüber denken, denn dann können wir auch ein bisschen auf die Belange der Hörer eingehen und da vielleicht nochmal ein bisschen in die Richtung gehen, weil meine Bibliothek ist relativ umfangreich, da ist ein breites Genre dabei und da kann man auch das ein oder andere mal rausgreifen. Ihr könnt ja auch nur die Genres in die Kommentare schreiben, in welche Richtung das gehen soll oder weniger gehen soll. Geht ja auch.
Ja, also auf jeden Fall muss man sagen, das war jetzt, glaube ich, alles ein bisschen zu lang. Wir werden, glaube ich, probieren, das eher bei einer Stunde circa zu halten dann demnächst, ne? Und ja, mit den Kommentaren kann ich auch nochmal unterstreichen. Also es ist natürlich auch, die Motivation ist natürlich größer, es auch weiterzuführen, diesen ganzen Podcast sozusagen. Wenn man weiß, das interessiert auch ein paar Leute und ja, deswegen gerne kommentieren.
Und wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt es einfach auf Facebook oder auf Twitter oder auf Tumblr oder wo immer ihr gerade irgendwie unterwegs seid.
Oder schickt uns Geld.
Geld schicken ist immer gut. Oder wenn ihr ein paar Comics überhaupt, Comics schicken ist auch gut. Ich bin einer, der schmeißt sowas nicht weg, der liest es dann auch noch, leider. Und unterstützt uns ein bisschen, einfach im Sinne von macht ein bisschen Werbung. Wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann macht halt keine Werbung. Ansonsten hört ihr uns sicherlich in der zweiten Ausgabe wieder. Könnt dann wieder das wunderschöne Artwork von Helge betrachten. Könnt ihr euch auch nochmal loben. Und wir hatten jetzt gar nicht gesagt, das Intro ist von
Jochen Feldkötter, Virgil genannt, genau. Ein Freund von mir, der hat es gemacht. Auch nochmal herzlichen Dank an dich, wenn du es hörst, wenn du es bis hierhin durchgehalten hast. Ich weiß gar nicht, ob du so großer Comic-Fan bist.
Ja, muss jetzt einfach sein. Wenn er das Intro hierfür bringt, dann muss er jetzt auch Comic-Fan werden. Das ist halt die Verpflichtung, wenn man sowas macht. Wusste er zwar nicht, aber das stand im Kleingedruckten drin in dem Vertrag.
Genau. Vielleicht kann ich ganz kurz abschließend, aber wirklich nur in ein, zwei Minuten noch eine kleine Kuriosität am Rande bringen. Darf ich oder darf ich nicht?
Du musst mich nicht fragen, mach einfach.
Okay, ich mach's einfach und zwar der Superpenner nennt sich das Comic. Das in Berlin hat man's mitbekommen, wahrscheinlich außerhalb nicht so groß. Es war so ein bisschen in den Mainstream-Medien und zwar ist das so eine Aktion von einer großen Berliner Werbeagentur gewesen, Scholz & Friends. Die haben zusammen mit dem Straßenfeger-Magazin, also so ein Magazin, was man in der U-Bahn und so kaufen kann, haben die so eine Aktion gemacht und ein Comic, einmal in einer Ausgabe lag ein Comic dabei, das ist halt dieser besagte Superpenner, genau, und das gab es zum normalen Preis des Straßenfegers, ist jetzt gerade, glaube ich, letzten Monat, das ist, glaube ich, rausgekommen und soweit ich weiß, ist es jetzt schon ein relativ begehrtes Sammlerstück, weil das natürlich nur eine Auflage gab und du kannst es halt auch nicht im Comicladen kaufen oder so, sondern du musst halt wirklich in der U-Bahn sitzen und dann muss gerade der Superpenner an dir vorbeilaufen und dir das dann auch verkaufen sozusagen. Und das wollte ich ganz kurz nochmal vorstellen, obwohl muss ich es eigentlich vorstellen, eigentlich nicht. Also ich sag mal so, es ist wirklich besser als erwartet. Das war von der Geschichte, ich musste wirklich ein paar Mal ganz gut lachen. Und was ganz schön ist, ist auch, dass es halt nicht versucht, politisch korrekt zu sein oder so, sondern, also alleine schon der Untertitel sagt schon einiges, Superpenner, seine Muskeln sind fester als sein Wohnsitz. Und er bekommt halt seine Superkräfte, wenn er Bier trinkt. Insofern, das ist halt alles andere als politisch korrekt und nicht so, wie man es sonst aus Deutschland irgendwie gewohnt ist, oh, wir machen jetzt was für Obdachlose, da müssen wir aber total aufpassen und so, sondern ein Penner oder Obdachlose, okay, die sieht man halt auch oft im Straßenbild mit der Pulle Bier, also warum das nicht auch im Comic so bringen. Und ja, hat mir wirklich gut gefallen, sind ein paar Anspielungen auch auf Berliner Comichelden wie Didi und Schwulle und so drin, oder am Ende auch die ist so eine Art Asterix und Obelix-Sequenz. Ja, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann holt euch mal. So viel Geld würde ich jetzt dafür wahrscheinlich nicht ausgeben,
Ich habe
aber
parallel mal
es
dazu geschaut. Weißt du, dass es da nicht ein Ausgabe auf eBay dazu gibt? Leute,
tatsächlich.
stellt eure Ausgabe auf eBay und verkauft die. Schmeißt sie nicht weg, falls ihr sie nicht haben wollt. Weil ich wollte gerade mal gucken, ob man die irgendwie günstig da kaufen kann. Hab gerade mal von der BZ war das, ne? Von der Berliner Zeitung, ne? So eine Beilage, oder?
Nee, das war in einem Straßenfeger.
Ach, direkt im Straßenfeger.
Das
So
damit.
ein paar Impressionen will ich es mal nennen, wie der Superpenner mit dem Berliner Bären, glaube ich, kämpft. Das ist schon ziemlich abgefahren.
Genau.
Kennt man die Macher dahinter oder kennst du die?
Nicht wirklich. Also die Werbeagentur kenne ich natürlich.
Ja,
Und
die
soweit ich
Bösen.
weiß, ja, wir nennen auch den Namen nicht.
Ja,
Nein.
doch, du hast es schon genannt.
Habe ich?
Ja, kannst du mal
Mist.
anfangen.
Naja, egal. Nee, jedenfalls den Zeichner selbst kenne ich nicht. Ich glaube, das war einer, der bei der Werbeagentur arbeitet, der das dann so, naja, am Nachmittag so oder am Abend, ja, was heißt am Abend? Wahrscheinlich in der Nacht, das ist eine Werbeagentur, die arbeiten bis abends, wahrscheinlich in der Nacht halt weitergezeichnet oder fertig gezeichnet hat. Ja, fand ich wirklich eine ganz schöne Aktion und auch mal empfehlenswert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das gibt es nicht bei eBay, weil die alle schön eingetütet im Tresor bei den Leuten liegen.
Wollte gesagt, wenn einer gerade sich überlegt, ah, Superpanel habe ich hier noch rumliegen, wollte ich gerade in die Rundablage legen, der kann es mir gerne schicken. Anschrift und so findet ihr ja, ne, auf Comic Review irgendwo im Impressum oder sowas, dann schickt es mir gerne her, dann gucke ich mir auch nochmal an und bespreche es nochmal. Gut, dann soll es das aber für die erste Ausgabe extra lang, extra Nullnummer, extra Pilot, Selbstfindungstrip, nee, irgendwie nicht. Also wir finden uns im Format und in die Richtung geht's schon irgendwie, wenn ihr sagt, hey, ich höre mir auch hier, mittlerweile sind es wahrscheinlich 1,5 Stunden an, habt da kein Problem damit. Dann schreibt das in die Kommentare, dann ändern wir am Konzept nicht allzu viel. Dann müssen wir nur sehen, wann wir die Zeit finden, das irgendwann aufzunehmen. Aber passt schon irgendwie. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Ihr habt für euch was Neues entdeckt, ein paar neue Anregungen bekommen. Und ja, ich denke mal, trotzdem, dass auch ein paar bekannte Namen dabei waren, Brian K. Vaughan zum Beispiel, Saga. Rennt man, glaube ich, offene Türen ein. Swamp Thing ist meiner Meinung nach schon ein bisschen unbekannter. Und wir haben das ein oder andere Comic, also ich kannte zum Beispiel Black Science nur vom Namen her. Nun steht es ganz fest auf meiner, wie sagt man so schön auf Englisch, Pull-Liste. Und ja, und auch
Auf
das
deiner Hunting-Liste.
Hunting-Down-Liste, genau. Wir haben ja,
Genau.
vielleicht sollten wir noch irgendwann zum Download einer Hunting-Down-Liste anbieten.
Das wäre nicht schlecht.
Passt zum Genre. Und ja, und uns hat Spaß gemacht und ich denke mal dem Hörer auch und ja, wir werden uns demnächst in der nächsten Ausgabe einen Monat später sicherlich hören. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Downloaden. Hat ja nichts gekostet. Jetzt könnt ihr es löschen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Bis dann.
Hunting Down Comics.